Unternehmer Jam Session.
Unternehmer Jam Session kommt erfrischend wie ein Liter Cola Zero mit Würfeleis und balanciert einfach weiter zwischen Work und Life. Mit dieser Line angelehnt an Fritz Fresh aus einem hervorragenden Track mit Umse. Jetzt fällt mir der Track gerade nicht ein, ihr werdet es rausfinden, ist kürzlich erschienen als Vorabsingle zum neuen kommenden Album von Umse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und in dieser Folge balancieren wir auch zwischen privatem und geschäftlichen, unternehmerischen, denn ich habe mich mit Mike Köpke getroffen, den ich 2019 hinsichtlich seiner Finanzierung beraten habe. Was er macht, erzählt er gleich im Real Talk natürlich, oder erfahrt ihr im Real Talk. Und dann habe ich ihn zufällig wieder getroffen, beziehungsweise erstmal wieder ins Gedächtnis gekommen, als ich eingeladen war bei Christian Helle, schöne Grüße an der Stelle, in Hessisch-Lichtenau auf einem Hoffest, wo ich das Vergnügen hatte, das erste Mal Nicole singen zu hören, was wunderschön war. Auf jeden Fall, dieses Gelände, wo das Hoffest war, ist quasi direkt neben dem Geschäft von Mike Köpke. Ich erinnerte mich dann, dass ich jedoch irgendwie schon mal war, nicht nur bei Christian, sondern irgendwie auch anders zu tun hatte. Und da, wie ein Geistesblitz, habe ich dann direkt mein Handy gezückt und habe Mike ein Foto geschickt von seinem eigenen Ladenlokal, was eigentlich wenig Sinn macht, aber ich wollte eigentlich nur dokumentieren, hey, ich bin in Hessisch-Lichtenau, wir haben dann telefoniert, haben uns verabredet, da, wo wir uns auch damals schon immer getroffen haben, um am Businessplan zu schrauben im Café Le Sol, und haben gesagt, lass uns doch einfach mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ihr wisst es ja, ich bin ein bisschen hinten dran im Veröffentlichen. Es war in der Vorweihnachtszeit. Deswegen ist es eine schöne, besinnliche Plauderei zwischen Privatem und Unternehmerischen. Und ich finde, er hat einfach eine sehr, sehr coole unternehmerische Story zu erzählen. Und auch darüber hinaus haben wir, das hört ihr nicht im Ganzen, haben wir über Filme gesprochen. Das war so ein bisschen der Einstieg eigentlich, das Vorgeblänkel, wie wir es so schön genannt haben. War ursprünglich die Idee, dass wir es als Zugabe direkt an diese Podcast-Folge dran schnipseln, aber da wir eh schon bei über einer Stunde sind, habe ich mir gedacht, nee, wir hängen es nicht einfach so direkt mit dran, sondern nur, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt. Und wenn ihr da Bock drauf habt, unsere Filmtipps zu erfahren, dann schreibt mich einfach an und mit dem Betreff hau die Filmzugabe raus oder so. Und dann werden wir dem natürlich nachkommen. Ansonsten jetzt erst einmal viel Spaß mit dem persönlichen und unternehmerischen Werdegang von Mike Köpke im Real Talk. Und wir hören uns dann im Auto nochmal ganz kurz wieder. Bis dann.
Vielleicht, machst du jetzt einfach mal einen Übergang. Ich bin ja der... Wie sagt man, nicht der Reporter, du bist der Reporter, ne?
Ich bin der Host.
Der Host.
Der Host. Der Reporter. Hast du den McDonald's-Film gesehen? Über die McDonald's-Geschichte?
Ich habe das Buch gelesen, weil ich habe ja bei McDonald's mal gearbeitet.
Ja, okay.
Und deswegen, also alles, was ich im Leben mache, wo ich dann auch, und ich bin ein Typ, der, wenn ich was mache, dann richtig, dann habe ich aber auch eine extreme, also dass meine Frau unterstreicht das dreimal, eine extreme Wissbegierigkeit zu dem Thema, egal was ich mache.
Aber ist ja gut auch.
Ja, aber dann bin ich wirklich dann in meinem Film und in meinem Tunnel und dann will ich auch wirklich alles. Dann will ich wissen, wie es, ne, zu dem Thema Buch und Film, wie hat alles begonnen. Da fuchse ich mich rein und dann, als ob ich der Gründer bin. So fühle ich mich dann irgendwann.
Aber das ist, da gibt es in dem Film eine total geile Szene. Da sind die, ich glaube, auf dem Basketballplatz. Und unterhalten sich irgendwie, wie man so ein Burger-Restaurant neu machen kann.
Die ersten Gründer oder später noch?
Nee, die ersten Gründer.
Ray Kroc irgendwie, glaube ich, einer.
Nee, Ray Kroc hat das ja von denen dann quasi...
Stimmt, ja, das war ja die zweite Sparte dann, ja.
Ja, der hat es ja dann wirklich groß gemacht.
Ja.
Aber die ersten, und es ist so eine geile Szene, wie die dann auf diesem Basketballplatz sind und sich das so aufmalen, wie so... mit Kreide, ne, wie das perfekt aus deren Sicht das perfekte Burger-Restaurant sein muss. Das finde ich eine sehr geile Szene. Und das ist auch eine geile Überleitung zum Thema Selbstständigkeit. Vor allem, dass du selber bei McDonald's gearbeitet hast.
Ja, als Burgerbrater habe ich angefangen.
Als Burgerbrater.
Ja.
Neben der Schule oder was? Oder?
Nee, tatsächlich war ich 5, 6, 7 Jahre als Promoter deutschlandweit unterwegs. Und war mein Leben wie ein Zirkuskind, quasi nur in Hotels bundesweit. Und irgendwann habe ich.
Promoter für wen denn? Also, was
für verschiedene Firmen. Okay. So Promotion halt, ne? In Supermärkten, Einkaufszentren, auf Messen und sowas halt.
Waren da hier auch deine Bootsfahrten?
Kaffeefahrten, ja. Nee, die kam später. meine wie, Bootsfahrten, wie hießen denn die Bootsfahrten nochmal?
Ich meinte die Kaffeefahrten.
Ja,
hast du aber da gab es auch
Bootsfahrten von.
Ach so, okay.
Tatsächlich.
Aber sind die Kaffeefahrten nicht auf dem Boot? Also waren die im Bus oder was?
Nee, die waren im Rest, also im Saal. So ein,
ach so.
Die wurde so ein Saal angemietet.
Also ich dachte, man fährt immer irgendwo hin und dann hat man da so einen Saal.
Genau, also die werden eingesammelt mit dem Bus. Und dann fährst du quasi zum Saal, zum Restaurant, zu dem Austragungsort und dann ging's los. Da wurden die Türen abgeschlossen und die Heizdecken verkauft. Ne?
Ja, geil. Aber du warst vorher Promoter?
Genau, bundesweit. Und dann habe ich meine jetzige Frau hier in Hessisch-Lichtenau kennengelernt. Da gab es auch eine Disco, ich glaube Starlight oder irgendwie hieß das. Und aus ein bisschen wollten ein bisschen mehr. Und irgendwann haben wir dann die Koffer gepackt und haben gesagt, komm, wir machen es zusammen, und aber nicht hier in Bremen. Ich war auch schon lange nicht in Bremen, ne? Also wegen der Arbeit. Und dann haben wir da einen Neustart quasi gemacht und mein erster Job, weil ich bin keiner, der, egal was er macht, ich hasse es, arbeitslos zu sein.
Ja.
Und wenn ich kurzzeitig Toiletten sauber mache, ist mir scheißegal. Ja,
aber das heißt, du kommst aus Bremen ursprünglich, oder?
Genau, ja. Aus Achim, okay. Bei Bremen.
Okay.
da komme ich her. Also bin kein Hesse.
Kennst du Bad Euten? Nee, Euten?
Euten.
Euten, ja.
Ja, ist neben Achim.
Ja,
gab es das Kapitol. Ist abgebrannt.
Ah, schön.
Fand ich auch.
Hab ich eine Immobilie gekauft.
In Euten?
Mhm.
Oh.
Ist teuer. Was?
Ist teuer.
Ist teuer?
Ja.
Warum?
Also Euten ist ein teures Pflaster.
Also ist ein ganz gutes Pflaster erstmal.
Ja.
Ja, sehr gut.
Meine Mutti.
Ja, sehr gut. Guck mal, ich habe eine Immobilie gekauft.
Bin ich am Freitag.
Kapitalanlage.
Ja. Hast du wirklich da was?
Ja, wirklich.
Immer noch?
Erst vor anderthalb Jahren oder so habe ich das erst gekauft.
Soll ich da mal am Wochenende gucken? Soll ich mal ein Bild schicken?
Ob es da noch steht? Ja, ich habe es selber nie gesehen. Deshalb habe ich auf Vertrauen gekauft von meinem Finanzdienstleister. Also okay. Ich hoffe, das gibt's überhaupt.
Gibt's einfach nur so. Also wir haben viele Briefkastenhäuser da. Ich habe mich schon gewundert.
So eine Hundehütte einfach.
Ja, so. Ja, ich kann ja mal gucken, ne? Also ich bin echt in Euten jetzt am Wochenende.
Ja, dann muss ich erstmal die Adresse raussuchen.
Wenn du willst, ist jetzt wirklich ein Angebot, fahre ich mal da vorbei, mach ein Foto und schick's dir.
Ja.
Dass du mal siehst, was du da hast.
Ja. Ja, vorher Fotos habe ich genug gesehen.
Ach so, aber ich kann ja mal gucken, ob es wirklich so ist.
Ja, schicke ich dir. Gut, okay, also wie kam man da? Genau, Bremen, dann hast du hier irgendwie, warum warst du hier in der Disse? In Hessisch-Lichtenau? Also
ja, weil ich war in Heli, war das Hotel zur Lichtenaue. Da waren wir, ich sag mal, stationiert von der Firma.
Ah, okay.
Und das war einfach nur abends, Wochenende ein bisschen mit den Jungs raus. Ne?
Ja, das war aber nach der Schule oder was? Oder wo sind wir jetzt
zeitlich? Wir sind zeitlich Mitte 20, 25.
Wie Mitte 20? Also du im Alter Mitte, ich dachte gerade ja, Mitte 20. Mitte 20, okay.
Ja.
Gut, okay, also
Und da habe ich halt so Promotion-Jobs gemacht und dann habe ich halt meine Frau kennengelernt, meine jetzige. Und um das kurz abzukürzen, dann sind wir nach Bremen. Und um da überhaupt erstmal Geld zu verdienen, habe ich dann irgendwas genommen und das war McDonald's, weil da bist du sofort drinne und habe erstmal Burger gebraten. Und dann kamen wir gerade zu dem Thema, wenn ich was mache, dann immer richtig. Und dann habe ich mich da so reingefuchst, dass ich vom Burgerbrater dann ganz schnell auch die kleine Karriereleiter bei McDonald's, die du halt intern halt besteigen kannst, auch bis zu dem Machbaren auch bestiegen habe. Vom Crew-Ausbilder bis zum, was gab's denn da noch? Schichtführer, Restaurantleiter und so ein Gedöns. Also alle Kurse mitgemacht und dann war ich auch in verschiedenen Stores. Also mir wirklich Spaß gemacht. Also würde ich vielleicht tatsächlich sogar heute noch machen, aber hier in Hessen habe ich dann auch kurzzeitig, weil wir dann nach ein paar Jahren wieder zurückgezogen sind, war ich hier auch in ein, zwei Stores und da hat das aber nicht so gut mit dem Franchise-Nehmer
harmoniert. Aber hast du darüber nachgedacht, Franchise-Nehmer zu werden?
Nein.
Bei McDonald's? Weil eigentlich, wenn du sagst, macht Spaß, wäre ja der klassische Einstieg in die Gastronomie.
Wenn du das hinkriegen würdest, weil du bist ja, ne, Businessman in Form von Finanzierung und so, dann können wir da gerne drüber reden. Schaffst du nicht. Das Problem ist gar nicht, weil das wollen zu viele. Es gibt zu viele Leute mit Geld. McDonald's ist in der Regel ein Selbstläufer. Den kannst du irgendwo hinstellen und das Ding läuft.
Mhm. Ja, hat sich auch gewandelt tatsächlich.
Ja, ja. Aber es ist verdammt schwierig,
ja, ja.
Einen Store zu bekommen.
Auf jeden Fall. Ja, also, ja, aber damals wäre es noch einfacher. Heute
aber,
ist
aber
es
da
ja
auch noch nicht mal. Also okay. Da kenne ich Leute, also die sind jahrelang in der Liste und die zahlen auch gerne mal das Doppelte, was so ein Store überhaupt wert ist. Und dann reden wir von Millionen, um einfach sich da einzukaufen, um sich den Store zu sichern. Keine Chance.
Also eine ganze Zeit lang hatte man ja das Gefühl, die nehmen nur noch Promis als Franchise-Nehmer. Also dann sind ja sämtliche Promis, haben ja auf einmal irgendwie mehr.
Nee, wie ist er nicht
der Boxer, Schulz, ne?
Ja, der andere.
Ja,
weiß naja, nicht. Gibt's einige.
Aber gibt's ein paar. Ist ja auch egal. Okay, ja. Also dich hat's nicht in die Systemgastronomie verschlagen.
Erst schon, aber dann wieder.
Ja, also danach. Ne? Also,
genau.
Was hast du nach McDonald's gemacht?
Danach habe ich gemacht, müsste ich jetzt lügen. Dann habe ich kurze Zeit das mit den Kaffeefahrten gemacht. Ja, das habe ich 3 Jahre lang gemacht. Da war ich aber auch nur in Polen, nicht in Deutschland.
Mhm.
Also da war ich nur in Polen ein paar Jahre. Das hat sich dann aber auch relativ schnell zerschlagen. Und dann bist du ja normal auf der Arbeitssuche und Vertrieb. Und darum, also Vertrieb fand ich schon immer geil. Also
ja, ganz offensichtlich.
Das hat aber damals schon irgendwie komischerweise auf dem Flohmarkt angefangen mit 16.
Ja.
Flohmärkte waren ja ich liebe Flohmärkte.
Habe ich jetzt auch wieder für mich entdeckt.
Ja, ist geil. Ja. Und weiß nicht, ich bin kein Marktschreier, aber irgendwie fühle ich mich wie einer. Und wenn der neben mir sein Tisch noch voll hat, bin ich nach 3 Stunden, der ist fast leer. Mhm. Weil ich die Leute ranhole und zack und schnack und hier und da und hin und her. Und so fängt ja irgendwo leichtes vertriebliches Denken oder Dasein an. Und ich habe mich da irgendwie wohlgefühlt in dieser Sparte. Und dann habe ich mir, wie man das halt macht, ne, Laptop aufgeschlagen. Was gibt's für Jobs, vertriebliche Jobs hier in der Region? Und irgendwie kam ich dann auf die Firma Proflex.
Da war aber, also als du jetzt auf der Suche nach Jobs warst, war für dich im Kopf noch nicht die alternative Selbstständigkeit? Also war gar kein Thema oder hast du da schon mal drüber nachgedacht? Also
Selbstständigkeit tatsächlich war lange, lange ein Thema. Aber ich konnte nie greifen, wofür ich tatsächlich brenne.
Ja,
also ich habe kein Produkt oder keine Nische oder ich nenne es mal Produkt, also oder Produkt oder Thema gefunden, wo ich sage, das ist es, da würde ich jetzt alles investieren und mich damit selbstständig machen. Also Selbstständigkeit war immer ein Thema und die Frage war wirklich nur, wann und mit welchem Produkt.
Okay.
Ja. Und dann guckst du halt nach Jobs und dann bin ich halt irgendwie über eine Firma gestoßen, die Elektromobile anbietet. Kannte ich erstmal so gar nicht. Und ein bisschen durchgelesen, ein bisschen informiert. Und das waren dann halt diese Elektromobile, die man halt kennt von Senioren. Die haben 1000 verschiedene Namen. Elektroscooter, Seniorenmobil, AOK-Shopper und so weiter und so fort. Und habe mich da als freier Handelsvertreter selbstständig beworben. Die nehmen auch jeden. Und deswegen wurde ich auch direkt angenommen. Hat da mein Gebiet gehabt hier, habe meinen Transporter mit den jeweiligen Autos da drauf, also mit den E-Mobilen bekommen. Hab feste Termine bekommen, bin da hingefahren und habe mich da relativ schnell, also sehr schnell auch gar nicht so doof angestellt, habe da gutes Geld verdient und habe mich dann aber auch, und dann habe ich das erste Mal richtig Blut geleckt im Vertrieb, wo ich gemerkt habe, Mensch, Nutzen, Einwand, Vorwandbehandlung, Bedarfsanalyse, die ganze vertriebliche Denkweise.
Ja. Hast du das selber drauf geschafft oder wurde ihr da geschult von dem Unternehmen?
Es gab wo ich gekommen bin, hatte ich jemanden, der hat sich RVL genannt, also regionaler Vertriebsleiter, der fährt am Anfang 1-2 Tage mit dir mit und gibt dir so ein paar, ich sag mal, Starter-Tipps.
Mhm, okay.
Ne? Am Ende des Tages bleibt die beste Kopie eine Kopie. Du musst halt dein eigenes Ding draus machen.
Ja.
Ne? Und deswegen habe ich mich einfach weiterentwickelt vom Lesen, YouTube-Videos. Gibt's ja viele Coaches auch, die einfach eine geile Tipps einfach geben mit an der Hand. Ne? Musst du dann natürlich für dich selbst das Beste raussuchen, weil das musst du dir passen.
Mhm. Ist dir irgendein Tipp im Gedächtnis geblieben? Also würde dir jetzt spontan einer einfallen, wo irgendein YouTube-Coach oder wer auch immer dir einen Tipp, wo du sagst, das war echt richtig geil?
Eine Linie musst du dir im Kopf entwickeln. Das war für mich wichtig. Also ich habe mir wirklich eine Linie gebaut im Kopf auf dem Zettel und diese Schritte, ich nenne sie jetzt mal 7 Schritte oder 8 oder 9, je nachdem, was du verkaufst oder anbietest, das habe ich mir zusammengebaut und bin diese Schritte auch wirklich bei jedem Kunden auch systematisch runtergegangen. Ja.
Das hast du auch vom Coach oder sind das jetzt die Regeln vom Fight Club?
Da darf ich nicht drüber reden. die habe ich teilweise von so einem Coach, aber nicht in der Reihenfolge und nicht in der Dynamik, habe ich mir die schon selbst so ein bisschen zusammengerückt, wo ich meinte, dass es wirklich Sinn macht. Ob es wirklich Sinn macht, ja, für mich schon, weil am Ende des Tages zählt nur der Erfolg, also Zahlen. Ja. Halt, ne? Und dementsprechend muss ich da nicht alles ganz falsch gemacht haben. Auf jeden Fall habe ich mir dann was zusammengebaut und habe mir dann ganz viele Dinge aber auch noch immer weiter, diese Weiterentwicklung war immer wichtig. Und gerade in der letzten Phase des Verkaufs ist die, die Einwand-Vorwand-Behandlung. Ja. Da scheitert es ja bei den meisten. Ne? Wenn der Kunde ist zu teuer oder ich will noch eine Nacht drüber schlafen oder an diesem Punkt scheitern ja die meisten, weil sie einfach nicht gut vorbereitet sind. Und das ist also ich habe mich teilweise auf diese Situation damals gefreut, weil ich so gut bewaffnet war mit Werkzeugen, also mit Argumenten oder mit Werkzeugen. Ich habe es Reflexrhetorik, kann man das ja auch nennen, ne? Also du gibst mir einen Einwand und ich schieß meine Pistole zurück und du weißt gar nicht, was los ist und kaufst das Ding, weil alles super passt halt, ne?
Ja. Aber was waren so die meisten Einwände? Wahrscheinlich muss ich erstmal drüber schlafen oder zu teuer, das, was du gerade schon genannt hast. Also was das sagst du dann, wenn einer sagt, muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen?
Gibt's verschiedene. Da kannst du, ich sag mal, ein Beispiel ist, kann ich gut verstehen, dass sie da eine Nacht drüber schlafen wollen. Würde ich auch am liebsten. Aber ganz ehrlich, lieber Kunde, was wird sich denn morgen ändern zu heute? Ja. Das ist ein Beispiel. Am Ende des Tages ist ja eine gesunde Reflexrhetorik, heißt ja nicht, wenn ich jetzt sage, hey, lieber Kunde, was wird sich denn zu morgen ändern? Das heißt ja nicht, dass er dann deswegen kauft. Das heißt ja einfach nur, du spielst den Ball zurück, um dir selbst wieder und den Kunden die Chance zu geben, daran ranzukommen, dass wir jetzt doch zum Abschluss kommen. Weil am Ende des Tages, warum sagt er denn, er will die Nacht drüber schlafen? Weil du ihn aus irgendeinem Grund noch nicht überzeugt hast. Ja,
genau.
Ne? Ja. Das kann sein, dass es zu teuer ist. Das kann sein, dass er einen Wettbewerb noch sehen will. Es kann sein, dass er kein Geld hat. Also das sind ja viele, viele Dinge, die du noch gar nicht weißt. Ne? Und deswegen muss man halt, ich sag mal, erstmal herausfinden, weil der schnellste Läufer, der in die falsche Richtung läuft, kommt trotzdem als letztes ins Ziel. Ist einfach so. Ne? Und wenn du aufs falsche Pferd einfach setzt, dann verkaufst du da auch nichts. Deswegen, ich nenne erstmal puffern, erstmal Verständnis zeigen, weil wegen, ja, kann ich gut verstehen, dass sie noch eine Nacht drüber schlafen wollen. Aber was wird sich denn zum Morgen ändern? Eigentlich gar nichts, lieber Kunde. Deswegen, ich kenne es ja selbst von mir, wenn ich mich noch nicht genau entscheiden kann, wenn ich im Mediamarkt einen Fernseher sehe und ich sage, oh, der ist toll, aber irgendwie, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen, dann sind es ja manchmal immer nur entweder der Preis oder mir fehlen noch ein paar Informationen zum Produkt oder irgendwas ist es ja immer. Und gilt es halt, versuchen zu rauszufinden. Mhm. Ne? Und wenn du das rauskriegst, also diese Fragen zu stellen, dass du halt den Grund rausfindest, dann gewinnst du in der Regel immer, weil dann weißt du ja auch, wo du ansetzen darfst und kannst. Ne? Ist ja das Gleiche, wenn der Kunde sagt, es ist zu teuer. Kann ich gut verstehen, dass das zu teuer ist. Im Verhältnis zu was? Ne? Und also die Frage musst du nicht stellen, aber die kannst du dir erstmal stellen. Ist es zum Nutzen, zum eigenen Geldbeutel, zum Wettbewerb? Ne? Mhm. Also die Frage, also es ist zu teuer, ist ja eine einfache Frage, aber wirklich im Verhältnis zu was ist es denn zu teuer? Ne? Und die Frage kannst du natürlich den Kunden stellen, kannst du dir stellen, aber das sind immer Ansätze halt. Ne?
Ja, also heißt eigentlich, diese Einwandbehandlung dient ja in erster Linie erstmal dazu, weiter im Gespräch zu bleiben.
Genau,
zu gucken, was sind jetzt eigentlich wirklich die Argumente oder was hält ihn davon, jetzt die Entscheidung zu treffen.
Genau. Zum Beispiel der Thomas Botin, der macht auch Podcasts und auf YouTube auch sowas ähnliches wie Podcasts, Kurzvideos. Den fand ich sehr, sehr stark. Das dauert mir etwas zu lange teilweise, bis der auf den Punkt kommt, weil er auch viel drumherum, ne, muss man mögen. Man kann ja aber auch sonst vorspulen in der heutigen Zeit, ne? Aber er hat da schon coole Werkzeuge mir an die Hand gelegt, weil am Ende des Tages musst du dir die Werkzeuge in deinen Koffer legen, die du für dein Business brauchst. Ne? Ich muss nicht wissen, wie ein Skalpell funktioniert, brauche ich nicht. Ne?
Ja.
Aber das für dein Business, dafür brauchst du die richtigen Werkzeuge halt.
Aber hast du dir die Werkzeuge auch danach ausgesucht, dass es möglich authentisch zu dir passt?
Unbedingt. Also deswegen meine ich ja, die beste Kopie bleibt eine Kopie. Ja. Du kannst dir noch so viele geile Skills aneignen, wenn die nicht in deinem Wortschatz passen oder zu dir als Person, dann verkaufst du da nichts drauf. Weil das, der Kunde sieht das sofort, da passt nichts, das ist gestellt, das ist nicht echt. Das ist wie, wenn du schlecht drauf bist. Du kannst lachen vorm Kunden, der Kunde merkt das und kauft nichts. Das ist wirklich so. Und du hast einen schlechten Tag und du trotzdem verstellst du dich und machst, ratterst dein Gespräch darunter, dein Text, aber passieren tut da nichts, weil du einfach einen scheiß Tag hast.
Ja.
Und der Kunde merkt's.
Okay, also du hast dann gemerkt, Vertrieb hast du richtig Bock drauf.
Ja.
Und wenn man da Bock drauf hat, sagt man ja auch immer, ne, wenn da eine Leidenschaft, wenn man dafür brennt, dann kommt der Erfolg sowieso. Du warst dann in deiner Position auch relativ erfolgreich.
Genau, da war ich dann als Handelsvertreter als auf selbstständiger Basis mit meinem Transporter, habe die festen Termine bekommen und dann habe ich mich relativ schnell, ich will nicht sagen hochgearbeitet, aber ich habe dann ein anderes Jobangebot innerhalb der Firma bekommen als Angestellter, als RVL, also als regionaler Vertriebsleiter. Ich habe dann mein erstes Team gehabt von 5, 6 Leuten, war dann für Nord zuständig, dann irgendwann für Süd, dann für West und irgendwann habe ich dann ganz Deutschland geleitet. Dann war ich irgendwann in Paderborn in der Zentrale Ausbilder für die neuen, also habe das Recruiting selbst habe ich nicht gemacht, aber die Ausbildung für die Rekruten halt, ne? Hab dann halt die Ersteinweisung, auch Einwand-Vorwand-Behandlung, wie sieht so ein Termin aus, wie kommt der zustande, dass man so ein bisschen Hintergrundwissen hat, also dass man da nicht blauäugig zum Termin fährt und sagt, ja, wollen sie nicht. Mhm. So verbringen wir natürlich viel Geld, weil so ein Termin, so ein selbstgemachter Termin kostet natürlich unheimlich viel Geld. Ist einfach so, ne? Und in der heutigen Zeit warme, super gute Termine, die du schon serviert bekommst, ist natürlich Gold wert. Ich kenne auch die Zeit mit Kaltakquise früher, ne, wo du selbst den Hörer in die Hand nehmen musstest oder selbst zum Termin auf gut Glück fahren musst. Halt. Das ist halt viel Fleißarbeit. Das war da halt nicht gegeben. Das heißt, du kannst dich wirklich, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, du kannst dich aufs Wesentliche konzentrieren. Also nur auf den Vertrieb. Alles andere wird dir abgenommen. Und das ist schon mal Gold wert halt, ne? Und auf jeden Fall war ich dann kurze Zeit danach RVL, dann war ich Ausbilder in Paderborn und dann war ich zum Schluss Vertriebsleiter, also der letzte Posten quasi unterm Chef. Die Firma hatte den Sitz in Paderborn und in Köln, die waren auf 2 Firmen wie Mediamarkt und Saturn aufgeteilt als Wettbewerb, als interner Wettbewerb und habe dann auch eine Zeit lang ja meine Dienste vollrichtet. Und irgendwann haben wir uns getrennt, weil ja Paderborn, wollte ich gerade sagen, Köln, ist ja nicht gleich um die Ecke und ich habe da gut verdient, aber Geld ist aber auch nicht alles, wenn du Freunde, Familie, Hobbys, also alles, was dir eigentlich wichtiger ist, vernachlässigst und gar nicht mehr richtig hast. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir müssen jetzt einen Cut machen. Ich fange jetzt neu an und weiß auch, zu welchem Thema ich da was machen könnte. Mhm. Weil da habe ich dann wirklich in den letzten Jahren, wo ich dann da war, so viel Wissen mir angeeignet. Einmal natürlich durch den Job, aber auch mir intern noch viel Wissen eingeholt, weil mich viele Dinge interessiert haben. Zum Beispiel, wie komme ich an Leads, also Anfragen, ne? Wenn ich mal irgendwann selbstständig wäre, habe ich immer grundsätzlich schon mal so ein bisschen rumgesponnen im Kopf, wo kriege ich meine Anfragen? Weil am Ende des Tages ist ja das, wo alles fällt und steht und fällt mit, ne? Ich kann das beste Produkt haben, aber wenn ich keine Interessenten habe, dann bringt mich das nicht weiter halt. Und deswegen konnte ich da schon sehr viele wichtige Erfahrungen sammeln für meinen späteren Werdegang, für meinen späteren Start, weil ich musste nicht so viel, ich nenne es mal Spielgeld in die Hand nehmen, um viele Fehler zu machen, weil die konnte ich dadurch ja vermeiden, weil ich die Erfahrung einfach schon hatte. Ja, und dann war einfach irgendwann der Punkt, ja, ich will mich selbstständig machen. Wie mache ich das am besten?
Wie hat Familie drauf reagiert? Also wenn du gerade vorher gutes Geld verdient hast,
die haben gesagt, egal was du machst, wir sind bei dir. Cool. Wir unterstützen das. Also meine Frau sowieso, die, und das ist auch ganz wichtig, die redet mir nicht nach dem Mund, die war immer skeptisch und die ist manchmal, na gut, wir ergänzen uns da, glaube ich. Wir haben nicht immer die gleiche Meinung, das ist, glaube ich, auch wichtig und richtig. Und gerade wenn ich vielleicht zu euphorisch bin, dämmt sie mich vielleicht in manchen Themen und sagt, hey, das sehe ich anders, überlege ich das tatsächlich nochmal, weil hast du vielleicht auch mal da und da dran gedacht. vielleicht nicht, ne? Aber vielleicht doch. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da auch mit seiner Partnerin auch austauscht und auch ehrlich spricht, was für Gedanken man hat. Am Ende des Tages habe ich mir grob schon mal, ich sag mal, im Kopf ein bisschen was zusammengemalt, wie das sein könnte. So ein grobes Skelett, nenne ich es mal, ne? Ein Grundgerüst. Aber ja, wo denn der Punkt zur Entscheidung getroffen worden ist, habe ich mir an Hilfe gesucht. Aber der erste Grundstein im Kopf war, Alter, will ich das jetzt nicht machen? Ich bereue es später. Und das war, glaube ich, so, der Wille war immer da, so viele, viele Jahre davor. Und jetzt habe ich das Produkt und jetzt ziehst du es einfach mal durch. Weil ich wusste, ich werde es später bereuen.
Hast du lange überlegt oder?
Bis ich dann den tatsächlichen Schritt gegangen bin? Ja.
Also im Kopf, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt. Oder war das wirklich, das ist die Option,
also,
mit der Frau gesprochen, Familie gesprochen? Oder hast du viele Gespräche geführt mit Leuten oder?
Ich habe viele Gespräche. Also ich bin sowieso ein Mensch, der sehr viel spricht mit Freunden, mit Kollegen, mit Familie. Manchmal zu viel, also in der Regel immer zu viel. Manchmal brauche ich, glaube ich, auch ein Pflaster auf dem Mund. Aber mein Gott, manchmal bereue ich auch Dinge, das hätte ich jetzt nicht sagen brauchen oder müssen. Aber am Ende des Tages, und jetzt bin ich auch schon 43, ich bin so, wie ich bin.
Mhm.
Und manchmal wäre so ein Pflaster auf dem Mund gar nicht verkehrt gewesen, aber mein Gott, so bin ich einfach.
Hat er offensichtlich nicht geschadet bisher. Also.
Ne, Sabbelheini halt. Ja. Ne? Naja, auf jeden Fall, die Entscheidung ist kurz nach der Kündigung von der alten Firma, also da fingen sie schon an, aber die richtige Entscheidung habe ich dann, wo ich dann gekündigt habe, wo ich mir dann wirklich im Kopf mit meiner Frau und ein bisschen Marktanalyse, den Markt nochmal angeguckt habe, Wettbewerb hier im Raum, so was ich so bisher wusste, habe ich gesagt, komm, du machst es jetzt.
Ja, aber hast du erst gekündigt und dir dann überlegt, was mache ich? Oder war schon klar mit Kündigung, dass du dich selbstständig machst?
Die Firma, ich muss das, glaube ich, nochmal ein bisschen berichtigen. Also gekündigt, also wir haben uns, es gab keinen Aufhebungsvertrag. Ich wurde gekündigt, ich habe gekündigt. Also es ging, beide wollten das,
ja.
Weil die Firma gerade in die Phase ging, in Köln, ja, war sie nicht mehr wertstabil. Kurzum, die wollten die Türen zumachen.
Okay.
Und ich hatte keine Lust, nach Paderborn zu gehen, weil auch wenn es näher dran wäre, ich wollte mein eigenes Ding machen. Also eigentlich wollte ich es schon und irgendwie war das genau die Situation, die ich gebraucht habe.
Die richtige Fügung, ja.
Genau.
Das Universum hat delivered.
Ja, das war wie so ein, ich will nicht sagen Arschtritt, weil es war ja kein Arschtritt, aber es war der richtige Punkt, wo ich dachte, jetzt, das Kapitel ist zu und jetzt könnte ich mein neues Kapitel starten.
Ja.
So, ne? Das war eigentlich so der Übergang, den ich brauchte irgendwie.
Ja, ist doch top.
Ne? Und wie gesagt, dann kurz recherchiert, mit Frau und Kohn gesprochen, mit Freunden und Familie. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wie ist der nächste Schritt? Und der nächste Schritt ist, ja, du brauchst Hilfe, weil alleine kriegst du einen Businessplan wahrscheinlich nicht geschrieben. Zumindest nicht gegenüber der Bank. Was brauchst du, worauf hast du zu achten? Also das sind ja viele Dinge, die Neuland für einen ist. Weil Vertrieb ist das eine, aber dieses Drumherum, gerade mit einer Bank zu sprechen, mit einem Fünfjahresplan zu erstellen, mit Zahlen, mit Steuern. Also dieses, du weißt ja, am besten alles, was da drum und dran hängt, das ist ja nicht nur Verkaufen beim Kunden, das ist noch so viel, 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 viel mehr.
Ja. Wir sind dann übers RKW, glaube ich, zusammengekommen, ne? Ich meine, du hast dich ans RKW gewandt, weil du hättest mich damals ja niemals finden können, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ja nicht mal eine Internetseite.
Ich glaube, du hast Werbung bei eBay Kleinanzeigen gemacht.
Genau. Bei Pornhub. Hast du nicht?
Nee.
Achso. Nee, ich glaube, wir sind übers RKW zusammengekommen. Also muss so sein.
Stimmt, habe ich noch einen Gutschein gekriegt.
Genau, also wurde ja gefördert dann die Beratung auch.
Oder übers Arbeitsamt dann nee, LKW?
Nee.
So also, tief sinkst du nicht.
Was heißt so tief sink ich nicht? ich mache diese Gutscheine nicht vom Arbeitsamt. Also A, geht das immer nur an Zertifizierte?
Auf jeden Fall wurde ich vermittelt. Das war, ich wusste aber jetzt nicht,
RKW.
Vom
bin ich
Arbeitsamt.
Also
LKW kenne ich, weil ich da war ich auch einmal.
Ja.
Und die haben mir dann bestimmt den Kontakt vermittelt.
Genau.
Und dann hatte ich dich, glaube ich, angerufen. Und dann hast du gesagt, ja. Wir treffen uns, dann waren wir im Café de Sol.
Wo wir uns dann ab dort immer getroffen haben. Wenn wir uns getroffen haben, waren wir im Café de Sol. Und einmal waren wir auch hier, aber
ja,
hat sich ja durchgezogen bis zum Schluss. Auch
ja.
Zuletzt haben wir uns ja wieder im Café de Sol getroffen.
Stimmt.
Und da hat man leider den Verfall gesehen. Also wie, also
oh.
also gastronomisch immer schwächer wurde. Also nie, dass die mal on top waren, aber
die sind aber auch stehen geblieben.
Ja.
Also die waren früher, waren die ja das Café, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? So, also Alex war ja früher auch so geil. Ne? Also obwohl in Kassel fand ich es noch nie toll, aber Café de Sol war eigentlich schon ein cooles, eine coole Location. Aber die sind irgendwie verstaubt, eingestaubt. Das ist, weiß ich nicht.
Also ich finde halt Preis-Leistung ist einfach nicht mehr gegeben jetzt. Ne? Ja. Also das passt überhaupt nicht. Aber ist ja auch egal.
Ja, das stimmt.
Genau, dann haben wir uns da getroffen. Dann hast du mir das geschildert. Und ich weiß auch noch, also ich habe ja echt ein mieses Gedächtnis, was sowas angeht, aber mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass du extrem gut vorbereitet warst.
Fandest du?
Ja, fand ich. Und sehr viel dir selber auch schon, also wie du es ja auch gerade beschrieben hast, selber zusammengescribbelt hattest. Also alles, was dein Metier ist, ne? Wie mache ich Vertrieb, wie komme ich an Leads, und das wusstest du ja perfekt. Und das ist
Wettbewerb,
ja, das ist ja,
und
das ist ja gut, Wettbewerb, ne? Das ist ja gut. Das ist ja nicht der Normalfall. Also bei mir sitzen ja teilweise Menschen, die sagen, ich würde gerne in die Gastronomie gehen, möchte einen Café eröffnen, mehr wissen sie nicht. Ne? Kennen keinen einzigen Lieferanten, wissen nicht, wie man kalkuliert und so weiter. Ne? Also es erwartet ja niemand, dass man alleine einen kompletten Businessplan schreiben kann, der für eine Bank taugt. Das ist ja mal eine Riesendiskussion hier immer in Fachkreisen. Muss ein Unternehmer den Businessplan selber schreiben oder nicht? Also die mehrheitliche Meinung ist ja, ein Unternehmer muss den Businessplan selber schreiben. Ich habe da so ein bisschen differenzierten Blick drauf. Also nicht nur, weil ich klar davon lebe, dass ich Businessplan schreibe für andere, aber ein Unternehmer muss das machen, was du gemacht hast. Der muss seine Geschäftsidee sehr genau kennen, muss die runterscribbeln können. Aber ein Unternehmer muss nicht, also ich nenne es immer einen adressatengerechten Businessplan schreiben, der das Ziel hat, Geld zu akquirieren. Weil dazu müsstest du wissen, worauf achtet eine Bank, was ist eine Bank wichtig, was möchte eine Bank für Informationen haben. Und da bin ich völlig d'accord mit, dass man das outsourcen kann. Auf jeden Fall, du warst extrem gut vorbereitet, was die Arbeit dann an so einem Businessplan auch deutlich leichter macht. Und den haben wir dann gemeinsam geschrieben und sind dann auf Bankenjagd gegangen. Jetzt erinnere ich mich noch an, wir waren bei 2 Bankgesprächen.
Einmal bei den roten.
Und einmal bei den blauen, ne? Und irgendwas war noch bei den roten, das waren mit 2 Frauen, ne? Meine ich.
Da war schon die Sympathie einfach nicht da.
Ja.
Also die haben uns auch nicht abgelehnt.
Nee.
Die hatten, ja, die war, weiß ich nicht, die wollten noch so viel mehr haben und wissen und skeptisch, sehr skeptisch, und waren einfach nicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ich nenne es mal nicht so angetan. Irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, das waren 2 Damen, die waren für die Position nicht die richtigen.
Ja, auch da ist jetzt wieder gefährliches Erinnerungswissen bei mir. Ja. Aber ich habe genau auch das gleiche Gefühl, man hat sich dort nicht wohlgefühlt einfach.
Genau.
Und ich finde das total wichtig, dass einem eine Bank, egal ob sie hinterher zusagt oder ablehnt, aber einem erstmal ein wertschätzendes Gefühl übermittelt und sagt, hey, ich finde es total geil, dass sie, jetzt in dem Fall du, mit deiner Gründungsidee bei uns sitzt. Ja, und dieses Gefühl hatte man irgendwie von Anfang an nicht.
Genau, das war irgendwie...
Jetzt rede ich so viel, aber beim Thema Bankgespräch, ich habe jetzt einen Vortrag gehalten für eine Bank, auch für die Blauen, weil jemand, den ich schon länger kenne, der ist in die Führungsposition gerutscht und der wollte oder möchte immer noch, dass sich das Klima ein bisschen verändert. Und hatte mich gebeten, ob ich so einen Impulsvortrag machen kann. Hey, was erwarten eigentlich Unternehmer in der Zusammenarbeit mit einer Bank über die ganzen Phasen hinweg, Anbahnungsphasen und so weiter? Fand ich erstmal total geil, dass einer sagt, das mache ich mal. Den anderen, also seinen Mitarbeitern quasi mal einen Spiegel gegenüber. Ne? Was wollen die anderen überhaupt? Also das, was ja von jedem, also was Banken ja auch von Gründern erwarten, kenne deine Zielgruppe, was möchte deine Zielgruppe, was sind die Bedürfnisse deiner Zielgruppe, fragt man sich ja manchmal, machen das Banken auch? Ne? Also vor allem die Mitarbeiter, die da sitzen. Und deswegen bin ich da jetzt noch gerade so Feuer und Flamme für, weil ich habe letzte Woche diesen Vortrag gehalten. Und also eine Kernbotschaft war auf jeden Fall auch, dass man erstmal das gemeinsame Ziel haben sollte, eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu haben. Auch das ist ja oftmals nicht gegeben bei Banken, weil Banken sehr genau wissen, hey, okay, wir sind hier am Hebel. Ne? Wir entscheiden über den Traum des anderen. Geben wir ihm das Geld oder geben wir ihm nicht das Geld? Und es gibt einfach Banker, die lassen einem das auch spüren. Das war da jetzt, glaube ich, das war da nicht so in meiner Erinnerung. Aber es war schon irgendwie nicht so, hey, wir freuen uns einfach, nee,
dass das war ein Gespräch mit angezogener Handbremse irgendwie.
So, ja, und es war auch ein Satz bei Lösungsorientierung. Es war eins dieser Gespräche, wo man das Gefühl hatte, die sagen einem erstmal alles, was nicht geht. Mhm. Aber das, was geht, wurde einem irgendwie nicht gesagt.
Genau, genau. Also ich fand uns relativ gut vorbereitet, aber die haben halt auch Einwände oder sonstiges gebracht, wo man denkt, nee,
ja,
irgendwie, meinst du das wirklich ernst? So, wollt ihr überhaupt irgendwie Geschäfte machen oder eher nicht? Ne? Und wir haben auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir mit dem verblieben waren. Ich glaube, wir sind ja nicht mit Danke, dass wir da sein konnten, verblieben. Ich glaube, wir melden uns einfach nochmal. Oder die.
Ja, irgendwie wollten die auch noch was nachgearbeitet ja haben. Und
da haben wir aber, glaube ich, sofort unten vor dem roten Hauptgebäude in Eschwege gesagt, wir fahren mal zu dem Blauen.
Ja.
Ne? Und ab Tag 1, wo wir den Termin hatten, kann ich direkt sagen, um 360 Grad ja hat sich das Ganze gewandelt. Also ich habe mir sofort, ich sag mal, dieses Menschliche ist mir bei mir so wichtig. Ne? Werde ich wertgeschätzt, werde ich respektiert, werde ich überhaupt für voll genommen? Ne?
Ja.
Hört der Gegenüber mir zu oder nickt der nur doof ab, weil er sagt, ach, was will der eigentlich von mir? Also ab Tag 1, ab dem ersten Kennenlerngespräch bis heute, und ich habe verdammt viele Termine bei dem Blauen, fühle ich mich super, super aufgehoben. Und dieses lösungsorientierte Denken ist für mich extrem wichtig und das habe ich ganz oft von meiner Bank auch. Also wenn ich Probleme habe, und die hatte ich auch mal hin und wieder, und das ist wichtig und richtig, die helfen mir sofort. Ohne irgendwie, ich muss erst mal fragen, ich muss mal dies, mal jenes, mal das. Ganz schnell, innerhalb von 5 Minuten habe ich eine Lösung, fertig.
Und das ist ja gerade das irgendwie Paradoxe, aber auch Schöne zu sehen. Also weil A ist bestätigt, Finanzierung ist immer People-Business.
Mhm.
Ne, nur weil eine Bank sagt, finden wir irgendwie schwierig, das Vorhaben, heißt das nicht automatisch, dass auch eine andere Bank das sagt. Und es lassen sich ja sehr viele entmutigen, wenn sie zu einer Bank, das erlebe ich ganz oft, wenn die alleine zu ihrer Hausbank gehen, das ist für die meisten der erste natürliche Reflex. Ich gehe zu der Bank, wo ich auch privat bin. Ne, mit denen spreche ich.
Ist ja auch erstmal naheliegend.
Ja, ist naheliegend. Absolut. Ist absolut naheliegend. Und dann trifft man da auf einen Berater, der jetzt vielleicht, wie bei den Roten in unserem Fall so war, ja, alles eher ein bisschen kritisch zu sehen und ja, ist schwierig. Und dann viele sagen, ja, okay, das ist mein Bankberater, da habe ich ein Vertrauen, dann wird das wohl nichts. Und dann geben sie auf. Und das ist an der Stelle wirklich sehr schade, wenn dann viele ihren Traum beerdigen. Und das sind ja immer Beispiele jetzt, auch wie bei dir. Da lagen ja auch nur Tage, ist ja auch egal, wie viel Zeit dazwischen lag, aber es ist das gleiche Vorhaben. Ne? Wir sind die gleichen Personen, wir waren gleich gut vorbereitet
ja
und wir sind einfach auf jemanden getroffen, der von Anfang an, vom ersten Entree, von der Begrüßung über alles hinweg, einfach wie du schon gesagt hast, 360 Grad einfach anders war. Und da geht es jetzt nicht darum, dass er am Ende zugesagt hat, aber er hat dich jetzt als Unternehmer, Gründer von Anfang an ernst genommen. War von Anfang an lösungsorientiert, weil ich weiß, er war sehr schnell auch bei dem Thema, bei Besicherung, hey, wir können hier als Volksbank die KTVE einbinden, lass uns das doch machen, hat das erklärt, wieso, weshalb, warum, hat gesagt, wir können auch parallel die Bürgschaftsbank natürlich anfragen, also hat sofort mehrere Optionen aufgezeigt und hat sich auch einfach richtig dahinter geklemmt.
Ja, der war extrem gut vorbereitet.
Ja, der war richtig gut vorbereitet.
Ja. Schöne Grüße an Hannes an der Stelle.
Ja, war also wirklich mega. Und da sieht man einfach mal, wie wichtig es ist, auch mit mehreren Banken einfach zu sprechen und sich nicht ermutigen zu lassen. Und die Bank, du hattest ja schon angesprochen, dass du viele Gespräche geführt hast, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal darauf zu, es war bei dir wie in jeder Selbstständigkeit, es läuft nicht alles rund.
Nein.
Es gibt Höhen und Tiefen. Du hast ja genau zu Corona quasi
kurz davor
gegründet, was ja eine Riesenherausforderung ist. Und das war der dritte Punkt, den ich jetzt in meinem Vortrag gegenüber dieser Bank hatte, dass man auf jeden Fall Vertrauen, also von Bank in den Gründer und umgekehrt natürlich auch, wenn man diese Partnerschaft auf Augen hört, dass man gegenseitiges Vertrauen hat und dass man sich auch unterstützt, wenn man nämlich genau in diese Phasen kommt. Und jeder Unternehmer hat diese Phasen, wo es mal bergab geht, vermeintlich, wo man vielleicht vermeintlich auch am Boden ist.
Ja.
Und dann darf nicht als erstes passieren, dass die Bank sagt, wir kündigen mal schnell die Kreditverträge oder stoppen mal das Dispo oder also den Kontingent oder was auch immer. Und auch da war ja offensichtlich Hannes, wenn er so heißt, ja immer an deiner Seite.
Nicht mit. Mehr, weil der war nur am Anfang da, hat dann die, also ja, der ist noch bei dem Blauen, Bank. Die Sparte aber ja. intern gewechselt. Aber der hat uns ja quasi den wichtigen Stein geebnet oder ins Rollen gebracht, dass wir halt das Fundament darauf bauen konnten. Ne? Und mittlerweile ist das eine andere Beraterin, aber die ist gleichwertig genauso gut und da fühle ich mich bis heute, egal was ich für Themen habe, super, super aufgehoben. Also ja. kann ich nur sagen.
Ja, ich glaube, also prinzipiell in so Banken, wenn die Führungsebene gut ist, ne, und das richtige Mindset hat mhm. und vorgibt quasi, wie gegenüber Unternehmern und so weiter umgegangen wird, dann zieht sich das auch durch die Mitarbeiter durch.
Glaube ich. Genauso aber auch anders.
Ja, ja, natürlich, klar.
Der
ja.
Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Und das ja. ist auch, wenn ein Laden nicht gut läuft, egal welche Berufssparte, ja. dann merkst du das auch von oben, weil ja. Er gibt die Marschroute vor, ne?
Ja, also ich kann mir vorstellen, wenn der Chef hört und dann sagt so, ah, dann sind sie richtig Unternehmer nerven immer, so richtig Bock habe ich da drauf, nicht kosten nur Geld und wollen immer irgendwas,
ja.
das sich auf jeden Fall da läuft da sehr gut. Lass uns nochmal, du hast ja gerade gesagt, du bist kurz vor Corona gestartet. Also weil Corona war ja nicht absehbar zu dem Zeitpunkt. Nee, war es ja. schon absehbar?
Aber nee, gar nicht. Nee. Das war, glaube ich,
Bist du 2019 oder 2020 gestartet?
19.
Dann war es ja.
Früher nicht. April, Mai haben wir die Bankgespräche geführt und ich glaube Juni, Juli habe ich meinen Laden aufgemacht. Also, ja.
Ja.
Sagen wir mal Mai, ja. Juni.
Und dann bist du, glaube ich, relativ gut auch gestartet.
So wie wir es auch geplant hatten, wir beiden.
Ja.
Ne? Ich gestartet. Und das lief auch relativ gut an. Also eigentlich genauso, wie wir es auch uns ausgemalt hatten.
Ja, ich meine, da kam natürlich zugute, was ich ja schon mal sagte, du wusstest ja durch deinen vorherigen Job sehr genau, was kann man da für Quoten ansetzen von Gespräche zu Abschlüssen.
Genau.
Wie viele Gespräche kriege ich überhaupt über genau. diese Portale, wo man da so Leads zukaufen kann.
Genau.
Das konntest du ja alles sehr, sehr gut einschätzen. War dann Corona die erste große Herausforderung?
Ja. Ja. Für viele, für mich nochmal spezifisch, weil meine Zielgruppe die extremst gefährdete Gruppe war.
Die älteren Menschen, ja.
Genau. Egal ob zu Hause oder im Altersheim, die wurden ja richtig eingesperrt teilweise. Und das große Thema war ja immer, die Älteren sind natürlich die gefährdete Gruppe der Corona-Geschichte. Und dementsprechend habe ich teilweise gar keinen Kontakt mehr zum Kunden gekriegt. Also ich kann so viel Leads bekommen, wie ich will oder sonstiges. Also die nahmen auch deutlich ab, ne? Weil nur Leute, die natürlich eine Anfrage irgendwo sich irgendwo melden, können natürlich zu mir dann irgendwie als Lead, als Anfrage kommen. Aber das ging deutlich zurück und dementsprechend habe ich natürlich auch deutlich weniger Termine gehabt. Also fast. Also ich will nicht sagen null. Also gab es auch die Nullphase, wo dann alles zu war. Weiß nicht, wie lange mehr, weißt du das noch?
Also gab es wirklich mal für dich ein Kontaktverbot? Also, dass du nicht Termine wahrnehmen konntest?
Also.
Oder hat sich das einfach natürlich ergeben, weil keiner mehr Termine machen wollte? Einfach?
Genau, weil es war ja diese Phase, wo quasi alle Läden zu hatten.
Ja.
Und auch die Sanitätshäuser. Es gab ja die Phase, wo nur, wie hieß das schöne Wort, lebensrelevante.
Ja, ich habe es auch vergessen.
Auf jeden Fall lebensrelevante. Produkte, Geschäfte.
Systemrelevante?
Nee. Systemrelevante. Genau.
Ja.
Systemrelevante Produkte oder Dienstleistungen durften halt ihre Geschäfte vollrichten. Aber da, weil ich kein Sanitätshaus bin, nämlich nur ein Fachhändler, war ich nicht systemrelevant. Und deswegen konnte ich meinen Laden zumachen. Und durfte rein rechtlich, glaube ich, wo richtiger Lockdown war, noch nicht mal Reparaturen anbieten.
Okay.
Da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Wenn, wäre es aber auch nur wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen, Reparaturen oder sonstiges, weil ich ja mein Kerngeschäft in dieser frühen Phase ja übers Verkaufen bekommen habe.
Ja.
Weil so viel gab es noch nicht zum Reparieren.
Ne? Ja. Wie bist du da mit der Situation umgegangen?
Tatsächlich fand ich relativ gut. Also natürlich hast du Ängste, gar keine Frage. Die hat, glaube ich, jeder, gerade in dieser Phase. Du fängst gerade an, es geht in die richtige Richtung und dann musst du deinen Laden zumachen. Du kriegst keine Anfragen mehr, du kannst quasi nichts verkaufen. Hast aber die Ausgaben immer noch die gleichen. Mhm. Ne? Also alles, was du vorher zahlen musstest, musstest du auch weiterhin zahlen.
Ja.
Das gibt einem natürlich irgendwie die nötigen Bauchschmerzen, die dann halt quasi dadurch entstehen. Und du konntest dir in dieser kurzen Zeit ja auch nicht, wie viele andere Kollegen der selbstständigen Szene, irgendwie so, ich sag mal, ich nenne es mal so ein bisschen Fett anfressen, ja, oder so einen Puffer aufbauen, bilden. Ja. Den gab es in der Zeit schon, aber nicht, weil du wusstest ja nicht, wie lange geht das Ganze. Ne? Ich habe meiner Frau ausgerechnet, sag ich mal, so 1-2 Monate, das kriegen wir schon irgendwie hin mit allen Unkosten. Aber wenn es dann ab den 3. Monat und so weiter in die Richtung läuft, dann wird es echt schwierig. Gott sei Dank, und das hat mir dann auch irgendwo so ein bisschen den Arsch gerettet, gab es ja halt diese Corona-Hilfen, Soforthilfen.
Ja. Ja.
Die haben mir dann auch wirklich den Arsch gerettet, wo ich gesagt, oh, jetzt kann ich so ein bisschen durchatmen. Das hat mir dann auch so ein bisschen die Last genommen. Die Angst war immer noch da, so im tiefsten.
Ja klar, weil du ja eine extreme Unsicherheit genau. Macht dir immer Angst. Ne? Wenn du weißt, es ist in 4 Monaten vorbei, dann ist ja alles super. Aber wenn du so gar nicht weißt, wann es vorbei ist.
Du konntest ja nicht greifen, wie lange das geht, weil das ist ja für jeden neu war. Ne? Und jeden Tag weiß ja selbst noch, jetzt kommt auch alles gerade zum Kopf zurück, wo wir halt drüber sprechen. Jeden Tag haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Mhm. Ne? Wir haben teilweise geguckt, was in den nächsten Nachrichten, was gibt's jetzt wieder Neues. Ne? Am Anfang haben wir die Zahlen der Corona Statistiken, also wie viel sind heute wieder infiziert? Also, das ist ja Wahnsinn. Da siehst du auch mal, wie mediensüchtig oder abhängig wir quasi sind. Ne? Aber das nur mal nebenbei. Auf jeden Fall.
Ich hab immer, wie hieß denn der Drosten, ne? War doch dann irgendwie auf einmal so präsent, den habe ich immer verfolgt. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch noch meinen Immergrünladen.
Ich habe oft an dich gedacht, wo ich dran vorbei, der war auch leer
teilweise. Ja, klar. Ne? Ja. Wir hatten dann auch geschlossen. Und ein Franchise-System. Da habe ich auch gesehen, wie cool Franchise-Systeme tatsächlich funktionieren können. Weil der Franchise-Geber hat dann immer, wöchentlich haben wir das am Anfang gemacht, Zoom-Calls mit allen Franchise-Partnern, wo Neuigkeiten besprochen wurde, wo gemeinsame Maßnahmen, wo besprochen wurde, wie werden Corona-Hilfen beantragt. Das ist schon geil, wenn du so eine Gemeinschaft hast, ne, wo du dir nicht alles selber erarbeiten musst. Und da weiß ich noch, da hat Mark Twioff, einer der Franchise-Geber, immer mich dann halt gebeten, Sachen zum Thema Finanzierung zu sagen, auch Corona-Hilfen und so weiter. Mhm. Und ich war dann immer der Drosten von Immergrün, weil ich sollte da immer genau Stellung nehmen zu sämtlichen Finanzierungsthemen. Wie war die Kommunikation mit der Bank an der Stelle? Also weil da geht es ja auch um Themen wie, es muss ja dann irgendwie getilgt werden oder Zinsen, wurde das gestunden oder?
Oh, da müsste ich lügen. Habe ich überhaupt Gespräche geführt mit der Bank?
Oder lief das einfach durch, nachdem
ich glaube,
dass du die Corona-Hilfen bekommst?
Ich glaube, so war das. Ich meine, wo das klar war, das lief dann über meinem Steuerberater, haben wir, glaube ich, irgendwie so einen Antrag ausgefüllt über irgendeine eingerufene Internetseite, wo man das halt beantragen konnte.
Das war ja erstmal diese Soforthilfe, da diese Einmalsumme.
Genau. Und das heißt, ich müsste jetzt lügen. Ich meine, dass wir gar keine Bankgespräche in der Zeit geführt haben, weil wir noch am Anfang noch Rücklagen hatten und dann kam halt die Soforthilfe zum Tragen. Das heißt, das haben wir gut überbrückt. Und dementsprechend mussten wir gar keine Gespräche führen in Richtung Bank erstmal.
Corona-Darlehen hast du auch nicht beantragt über die Bank. Weil die KfW hatte ja auch spezielle Corona-Darlehen aufgelegt, die sehr gut waren. Hast du aber offensichtlich nicht beantragt.
Nee.
Okay.
Nix.
Ja. Wenn man es nicht braucht, muss man es auch nicht beantragen. Ist alles gut.
Nee, also ja, es war einfach nur schwierig zu planen, weil du konntest nichts planen, du wusstest nicht, wie lange geht die Reise. Ne? Aber das ging ja nicht nur mir, es ging ja wirklich jedem so. In jeder Branche zum Schluss tatsächlich, ne? Außer halt diese Geschichten, die halt relevant waren für die Leute, aber jeder andere. Im Nachgang habe ich aber auch gehört, es gab Sparten, die haben ihr Business, ihres Lebens gemacht. Ne?
Ja, klar. Gibt ja immer Krisengewinner, Krisenverlierer. Also ich fand jetzt rein aus Finanzierungssicht gesprochen, hat die Bundesregierung schon viel Gutes gemacht.
Mhm.
Also wirklich nur aus Finanzierungssicht gesprochen. Es gab ja auch viel echt dämliche Sachen, also aus meiner Sicht dämliche Sachen. Aber so die Corona-Hilfen waren erstmal gut, würde ich jetzt erstmal sagen. Auch die Programme über die KfW, die aufgelegt wurden,
waren sehr gut. Hm. Übrigens auch, wenn du, das hatten viele nicht so auf dem Schirm, die sich damit beschäftigt haben, weil du konntest die Corona-Darlehen über die KfW auch benutzen, wenn du gesagt hast, aus der Krise heraus, hey, du siehst da gute Potenziale jetzt. Hm. Also du konntest die auch nutzen, um dein Geschäft auszubauen.
Mhm.
Und da waren ja wirklich Darlehen zu 1%, ne, im besten Falle.
Mhm.
Das war schon, das war schon sehr, sehr gut. Von daher fand ich, dass es da an der Stelle wurde erstmal ein guter Job gemacht. Es war ein bisschen dämlich, da bist du ja Gott sei Dank nicht drunter gefallen, hättest du ein bisschen später gegründet, weil es gab so eine Frist, wenn du irgendwie, du musstest bis zum, ich weiß nicht mehr, den Stichtag 15.12.2019 gegründet haben. Wenn du danach gegründet hast, hast du aus irgendwelchen Gründen keine Soforthilfen bekommen.
Genau, dann fällst du nicht in die Sparte rein.
Und das ist ja richtig crazy, weil
ja,
die brauchen das ja noch mehr.
Genau.
Die jetzt wirklich irgendwie 3 Wochen vor Corona gegründet haben,
mhm,
die standen ja wirklich da ohne Corona-Hilfen.
Ja.
Und das hat mich bemüßigt, oder ich habe mich bemüßigt gefühlt, da habe ich vorher noch nie gemacht, der Politik zu schreiben. Also ich habe mich wirklich hingesetzt, habe E-Mails geschrieben an, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen hier, wir packen die Bazooka aus und so.
An Merkel persönlich.
Ja, Merkel nicht, aber an die zuständigen Minister für Wirtschaft und bla bla bla, wer das alles war, aber kam leider auch nichts zurück.
Nein,
also ich habe gesagt, ey, da ist eine Lücke einfach und das ist halt hart für
ja,
die und das sind sehr viele, die da reinfallen, aber das war zum Beispiel jetzt sehr, sehr unglücklich, dann so gut die anderen Instrumente auch waren, aber als es dann für dich weiterging, war das für dich wie so ein Neustart dann oder warst du immer im Flow? Bist du jetzt über Corona-Niveau, was jetzt dein Umsatz oder was
auch immer angeht? Das auf jeden Fall. Also diesen von heute auf morgen geht's wieder los. Das war nicht, das war wie so ein so wie das mit dem Corona kam, das war auch schleichend.
Ja.
Wurde es weniger. Also abrupt von heute auf morgen war das bei mir nicht. Außer mit dem Lockdown halt, ne? Aber der Switch zwischen, es wird wieder normal, also die Normalität kommt quasi zurück, das war auch ein schleichender Prozess. Also es wurde langsam immer mehr Anfragen, mehr Kaufinteresse, mehr Abschlüsse, mehr Umsatz, mehr in Richtung, so wie es vor Corona war halt.
Ja.
Deswegen, ich habe da auch null Zeitgefühl mehr in der Phase.
Ich auch nicht.
Ich weiß noch nicht mal genau, wie lange ging die Corona-Phase mehr.
Wüsste ich auch
nicht. Ging die jetzt bis 22, 21? War die ein Jahr? War die 2, 3 Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Lockdowns es gab und so.
Ja, auf dem Dorf war das glaube ich, anders hier. Ne? Da hast du es eigentlich nicht so wahrgenommen wie in der Stadt.
Hier ist permanent Lockdown.
Ja. Wir dürfen nicht raus.
Normalzustand. Besser so.
Ja. Ja, wenn du, sag ich mal, wirklich in der City wohnst und du hast da echt, weiß ich nicht, mehr Parteienhaus und du darfst nicht raus und wir dürfen, du kannst hier auf dem Lande spazieren gehen, wir haben einen großen Garten. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte, wie wirklich, ich darf nicht raus und ich habe nur meine 4 Wände quasi. Ne?
Ja, das ist auch echt crazy gewesen. Also ich gehöre auch nicht zu denen, die irgendwie einen Garten oder so haben.
Mhm.
Und wenn du dann nur in der Bude rumhängst, das ist schon anders wild auf jeden Fall. Aber hat das Mindset-mäßig mit dir irgendwas gemacht, dass du da jetzt durch die Pandemie durch bist? Und ja auch, man muss ja sagen, am Ende des Tages erfolgreich durch bist, weil du bist ja...
Bin noch da.
Du bist noch da, ja. Genau. Und, also jetzt auch unternehmerisch bist du noch da.
Mindset-technisch war ich, glaube ich, also wirklich was geändert hat sich bei mir mindset-technisch nichts. Auf jeden Fall gerade nicht bewusst, wo ich sage, das war es irgendwie oder das war nochmal so ein Wendepunkt. Weil das Einzige ist, du kannst dich auf nichts, also du kannst dich auf viele Dinge vorbereiten, aber auch wirklich nicht auf alles.
Ja.
Das ist so, was ich da draus schließe, weil sowas wie Corona kannst du nicht planen, da kannst du dich auch nicht vor schützen, das kommt, wie es kommt. Das ist wie, wenn du irgendwo an Grenzgebieten an den Alpen wohnst und da kommt eine Lawine, ja, auf einmal war sie da.
Ja.
Ne? Und muss quasi in der Situation das Beste draus machen. Also, ich weiß
nicht. Wo hast du das her? Also, diese Denke.
Was? Welche Denke?
Das, was du jetzt gerade sagst, das hattest du ja offensichtlich schon, bevor Corona gekommen ist. Deswegen bist du ja auch relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Also, du hattest ja schon ein starkes Mindset.
Ja.
Es gibt ja genug, die gehen da
dran zugrunde, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vielleicht ist auch das richtige Wort, weiß ich nicht, die damit halt nicht klarkommen, weil die einfach mit Rückschlägen nicht umgehen können.
Mhm. Also ich bin in der Phase, natürlich denkst du auch darüber nach, Mensch, hoffentlich kommen wir bald wieder, dürfen wir unser Geschäft normal weiterführen, und natürlich entwickelst du auch Ängste und Sorgen und alles, was dazugehört, weil du nichts greifen kannst, wie lange es tatsächlich dauert. Aber ich war da trotzdem sehr, sehr positiv gestimmt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil die Regierung einen aber auch gesagt hat, hey, macht euch keine Sorgen, wenn was wirklich brennt, ihr kriegt auch Gelder und wir helfen euch. Will ich gar nicht jetzt abstreiten. Es kann sein, dass es auch ein kleiner Baustein war, dass sie mir einfach vielleicht die nötige Restsicherheit einfach geschenkt gegeben haben, wo ich sagte, ja, es ist scheiße, aber im Fall der Fälle ist noch jemand da. Kann sein. Würde ich jetzt gar nicht abstreiten wollen. Am Ende des Tages hatte ich aber vorher schon, darum geht es, glaube ich, bei mir, ein Mindset, dass, ja, wir müssen nur diese Scheißphase gerade überstehen. Und wenn wir die überstanden haben, dann geht es da weiter, wo wir aufgehört haben. Und wir sind gut aufgestellt, wir haben einen Plan, den verfolgen wir. Das heißt, wir verschieben quasi, wir drücken mal kurz die Kassette auf Pause und machen dann da weiter, wo wir quasi aufgemacht haben. Wie lange die Pause-Taste gedrückt ist, wussten wir halt natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht. Und das war die einzigste Sorge, dass wir die nicht zu lange gedrückt lassen halt. Ne?
Ja, aber das ist ja eine starke Erkenntnis. Was ich mir wünschen würde, dass alle, die in der Selbstständigkeit sind, oder es kann ja auch im Privaten helfen oder im Beruflichen, wo auch immer, genau diese Einstellung haben, weil es ja in der Natur der Dinge liegt, dass nach einem tiefen Tal geht es wieder bergauf. Mhm. Also das ist ja nahezu immer so. Und es gibt immer irgendwie andere Wege.
Ja, also ich bin da auch immer, also für mich, ich sag mal, ich glaube, jeder Unternehmer oder jeder Mensch eigentlich, aber unternehmerisch vielleicht sieht man es nochmal mehr, deine Hauptaufgabe ist es ja, Probleme zu lösen. Jeden Tag. Und die fangen morgens mit kleinen, mittleren und irgendwann auch mal mit großen Problemen geht es dann weiter. Aber du findest andauernd, und ich glaube, dir ist es gar nicht mehr bewusst, aber du findest den ganzen Tag Lösungen. Und du hast 10 Probleme und du hast auch 10 Lösungen dazu. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages, wenn du dann dein Hauptbusiness verstanden hast, dein Hauptjob irgendwann, zumindest ist mein, habe ich das Gefühl, oder ich mache viel falsch, ich weiß es nicht. Aber mein Hauptjob ist es, Lösungen zu finden. Mhm. Ne? Weil du hast jeden Tag Dinge oder Aufgaben, die du einfach richtig stellen musst. Ne? Und auch da war es halt die Phase Corona, wie geht's danach weiter? Wie stellen wir uns in der Corona-Zeit an? Aber wie geht's danach auch weiter, das richtige Mindset zu haben? Aber wie geht's dann aber auch danach wieder weiter, dass wir direkt da anknüpfen können, wo wir quasi aufgehört haben? Ne? Und ob das jetzt eine gute Grundeinstellung ist, ob das Naivität ist, ob das gute Vorbereitung ist, keine Ahnung. Aber das war zur Zeit oder auch heute noch einfach meine Grundeinstellung. Hat aber nichts dazu, zu tun, dass ich auch immer Ängste habe.
Ja, aber die hat ja jeder, klar, ja, und ich auch.
Also. Die Frage ist immer, die kann ich mir vielleicht auch gar nicht richtig beantworten, sind das normale Ängste, sind das gesunde Ängste, sind das übertriebene Ängste? Da weiß man natürlich nicht, wie weit der Pegel ausschlägt halt. Ne?
Ja, ich glaube, psychologisch betrachtet ist es ja auch erstmal gut, Angst zu haben, ne, weil es zeigt ja nur, oh, Achtung, da könnte irgendwas sein.
Genau, die innerlichen Alarmsignale gehen da, die schlagen an. Ne?
Es sollte einen halt nicht lähmen.
Nee.
Dass man dann gar nicht mehr ins Handeln kommt.
Genau.
Also von daher, also das habe ich ja auch. Also, ne, das sage ich auch immer, wenn ich mit Gründern rede. Ne, ich kann dich voll verstehen. Ich habe auch diese Ängste, oft genug. Aber ich weiß halt, ne, man muss jetzt handeln.
Also die Ängste, wenn wir gerade bei Ängsten sind, waren zum Beispiel der Existenzgründung. Also ab wo ich den Laden, also wo ich dann wirklich geschäftsfähig war mit allem, was ich hatte. Bis wann kann ich gar nicht sagen, aber schon, sag ich mal, 1-2 Jahre nach Gründung haben sich aber Ängste bei mir entwickelt, unabhängig jetzt von Corona, deswegen hake ich da mal kurz ein, die ich lange Zeit nicht richtig greifen konnte. Also da stand ich teilweise neben mir, wo ich dachte, Alter, was ist mit dir los? So kennst du dich gar nicht. Ja. Da habe ich im Laden einen Raum renoviert, also sprich gestrichen. Auf einmal fing ich an zu schwitzen. So, ne? Alter, was ist denn mit mir los? Dann immer so unruhig gewesen. Und so komisch halt, ne? Also dann, ich bin ein super Schläfer. Ich brauche nur ein Bett angucken, dann werde ich müde, penne ein und wach gut erholt morgens wieder auf. Ich bin schweißgebadet, nachts aufgestanden und das mehrfach hintereinander. Okay. So, ne? Dann denke ich, Alter, irgendwas stimmt mit dir nicht. Dann gehst du zum Arzt, erzählst dir das. Ja, Burnout. Ich sage, nein. Das irgendwie, na, ich habe mich da nicht drin gesehen.
Also das geht doch, dafür muss man erstmal brennen. Ja.
Und dann mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Ja, gemacht. Wurde irgendwie nicht besser. Und ja, dann bin ich im Urlaub gefahren. Ich hatte gar keinen Urlaub, weil irgendwie stand ich so teilweise neben mir und weiß ich nicht. Also die Phase, das war auch so ein bisschen Achterbahnfahren, mal wurde es besser, mal war es wieder komisch, dann wieder Schweißausbrüche, also komische Zeit. Also wirklich, ich konnte mich selbst nicht richtig greifen. Und dann habe ich auch viele Gespräche gesucht. Ich habe mit einem Kumpel gesprochen, ich habe wieder Sport angefangen, ich habe versucht, so ein bisschen in mir reinzuhorchen. Dann horcht man aber vielleicht auch zu sehr rein und legt teilweise vielleicht zu viel auf die goldene Waage und sieht in allem irgendwo ein Problem. Und das ist dann, glaube ich, auch so ein Glitch, so eine Phase, wo du dann auch wirklich sagst, da muss jetzt aufpassen, dass es nicht in die falsche Richtung geht.
Mhm.
Und dann habe ich meinen jetzigen Hausarzt kennengelernt und mit dem konnte ich mal wirklich reden. Das weiß er, glaube ich, gar nicht, wie wichtig mir das Gespräch war oder er war und bis heute ist. Und der, den habe ich so ein bisschen meinen Klagen, mein Leid erklärt und der hat mir ganz einfach gesagt, du, wenn ich in Urlaub fahre, brauche ich mittlerweile drei Wochen Urlaub nehmen, weil ich erstmal eine Woche brauche, um überhaupt runterzukommen. Und was du mir erzählst, also alles drumherum, das erzähl mir von 10 Selbstständigen, die selbstständig gemacht haben, 8.
Mhm.
Also, und alleine das, obwohl ich noch gar keine richtige Antwort hatte, hat mich schon extremst gepuffert und runtergefahren. Plus, wo er sagt, das wird wieder, lenk dich, mach mal ein bisschen Sport und das kommt wieder. Du hast diese Ängste kommen von Existenzängste. Das sind, also ich sag mal, ein Kind, man sagt ja auch, ein Kind verarbeitet nachts immer alles. Mhm. Und in dem Falle Mensch, also ein Erwachsener auch. Nur wir greifen das im Alltag gar nicht mehr so. Und weil man einfach, ob die jetzt begründet oder unbegründet waren, haben sich irgendwelche Ängste angebandelt innerlich, die irgendwie raus wollten oder mussten oder, ne? Oder auf jeden Fall werden sie verarbeitet. Und in dem Fall waren das halt, ja, dass ich nicht zur Ruhe kam, dass ich nachts nicht schlafen konnte, dass ich so ein bisschen neben mir stand. Viele Dinge, die viele Existenzgründer oder auch Leute haben, die mit Problemen zu tun haben. Ist das wohl eine Reaktion vom Körper? Also ich rede da jetzt noch nicht von Depression oder Burnout. Da war ich noch weit vom weg. Aber das soll wohl eine Phase sein, die viele Selbstständige wohl durchlaufen, hat er mir zumindest gesagt. Und das Komische, wo er mir das alles erklärt hat und ich dann Verständnis zu bekommen habe zu meinem Problem. Ich will nicht sagen, das war dann von heute auf morgen weg. Aber es wurde schlagartig besser, also wirklich schlagartig besser. Und ich konnte mit den Dingen viel, viel besser umgehen und die waren fast auf null.
Ja.
Bis heute. Ich habe immer mal so kleine Phasen, und das sind so die Nachwirkungen, da horche ich in gewissen Phasen vielleicht tiefer in mich selbst rein, wie früher. Und bewerte auch vielleicht manche Dinge, gerade in Richtung Gesundheit, da bin ich irgendwie sensibler geworden, kann aber auch durchs Alter gekommen sein, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht eine Paarung von beiden. Aber ich glaube, der Mensch braucht ganz oft einfach nur die nötigen Antworten zu den Dingen, die gerade anstehen. Und wenn du die bekommst, kannst du, glaube ich, mit vielen Dingen viel, viel besser umgehen. Und das war so mein Schlüssel in dieser Phase, wo sich dann Ängste in mir, wo die Ängste halt in mir aufkamen. Mensch, was ist mit dir los? Also da stand meine Frau, was ist mit dir los? Ne? Also das war schon eine komische, ängstliche Phase. Ne?
Ja, ich hatte auch mehrfach schon solche Phasen tatsächlich. Und die zuletzt in Erinnerung geblieben ist auch gar nicht so lange her. Das war vielleicht vor 2 Jahren vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, irgendwie so die Kante. Hm. Und witzig, die Parallele ist, ich saß auch bei meinem Hausarzt und habe ihm das erzählt, weil ich bin zu ihm gegangen, weil ich mich durchchecken lassen wollte. Ich habe mich körperlich nicht gut gefühlt, konnte nicht schlafen und so. Und dann, ich bin ja total wie Harald Schmidt. Ich denke immer sofort an, weißt du, was ich alles für Krankheiten habe.
Kenn ich.
Hypochonder, ne? Ja. Hypochonder. und deswegen habe ich mich so durchchecken lassen und dann hat er halt so mit mir gesprochen, wieso? Ich sag, ja, durchchecken und so. Es war halt alles gut, super Blutwerte und so. Er hat noch gewitzelt, mein Gott, sind so 25 und so, ne? Vom Blutwert her und so. Und er hat dann auch gesagt, er hat es gesagt, wie hat er es benannt? Erstmal, Thorsten, wir duzen uns, du hast ein Lifestyle-Problem erstmal. Das ist mir hängen geblieben, du hast ein Lifestyle-Problem. Er so, geh mehr raus in die Natur, geh spazieren, mach Sport, reduziere Alkohol, ernähre dich gesünder. Das wird schon all deine Probleme lösen. Das ist das eine, was mir hängen geblieben ist. Und der andere Satz, der mir hängen geblieben ist, ich weiß nicht mehr, wie er zustande kam, aber weil ich wieder irgendwas gesagt habe, ja, ich könnte mal wieder anfangen, Basketball zu spielen. Da meint er so, mach das nicht, geh nicht im Mannschaftssport, das Leben ist nicht immer Competition. Und er sagte, du bist total auf Competition getrieben. Ne, mit Mitbewerbern, weißt du was ich, also Wettbewerber und so weiter und so fort. Mach mal was, nur für dich, in Ruhe, geh spazieren, geh Segel, also er selber ist Segelflieger, geh fliegen, mach irgendwas, aber nicht in Competition. Ne? Sag auch nicht, du willst jetzt den Berg so und so besteigen, geh einfach los, ganz gechillt, in Ruhe, keine Competition, das ist mir noch hängen geblieben. Und das hat mir extrem gut geholfen. Da habe ich ja angefangen, dass ich jetzt viel laufe, dabei Musik höre.
Bis heute?
Bis heute, ja. Cool. Ich hab auch wieder angefangen, Basketball zu spielen. Ich trinke seit über einem Jahr keinen Alkohol mehr. Also gar nicht.
Ich gefühlt auch nicht. Aber nicht, weil ich nicht will. Also es kam nicht. Ich hab hinten meine Theke, das kriegst du, ist wie eine Bar.
Hab Ernährung umgestellt, esse weniger Fleisch. Und seitdem geht's mir echt. Boah, das war echt Game Changer. Also habe ich auch schon oft hier im Podcast gesagt, das war wirklich Game Changer. Ich schlafe auch seitdem wieder.
Ja.
Besser. Eigentlich gut.
Aber da siehst du ja, manchmal braucht man nur Antworten.
Ja.
Ne? Und ich glaube, wenn man die bekommt, egal zu welchem Problem, es gibt ja, ne, das, jeder hat ja sein eigenes Päckchen oder seinen eigenen Rucksack zu tragen. Und wenn du Antworten bekommst, ist das oftmals, natürlich muss man immer die restlichen Meter selber machen, ne? Aber wenn man da so ein paar Antworten bekommt und weiß, Mensch, den Weg kann ich gehen oder der passt zu mir, dann passiert da auch was. Aber ich muss was tun, ne?
Ja. Ja, manchmal ist es vielleicht gar nicht Antworten zu bekommen, sondern die Antworten gibt man sich, glaube ich, selber oftmals auch. Wobei jetzt hier in der Arztsituation, da waren es ja klare Ratschläge, aber ich hatte noch eine relativ schwierige private Situation, was mich auch dazu gebracht hat, das war eine ähnliche Zeit sogar, also hing vielleicht sogar zusammen, bin ich zum Heilpraktiker und Coach gegangen. Ich weiß gar nicht, ob er Therapeut auch ist, ist ja auch egal. Weil ich einfach dachte, es war auch so ein Impuls, ich teste das jetzt mal. Ne? Was habe ich zu verlieren? Ist ja immer so ein bisschen, ja, gehst du zum Psychologen oder so, was da denn los? Mittlerweile ist es ja so trendy, ne? Sido macht ein ganzes Album drüber, ja. Kurt Krömer macht gefühlt einen Podcast dazu. Ja. Und mittlerweile ist es ja total hip zu sagen, hey, ich habe da auch einen Psychologen und so. Naja, auf jeden Fall bin ich da hingegangen, hatte überhaupt keine Erwartungshaltung, weil ich auch nicht wusste, wie sowas abläuft. Ich dachte auch, hey, ich habe ein ganz klares, für mich erkanntes Problem, gib mir doch einfach mal eine Lösung, sag mir, was ich machen soll. Und dann sagt er mir so, ich sag dir überhaupt nicht, was du machen sollst, sondern ich bewerte Situation, sondern erkläre vielleicht, warum eine Situation so entstanden ist, wie sie entstanden ist und zeige mehrere Wege auf, was man machen könnte. Aber was du am Ende des Tages machst, musst du schon selber entscheiden. Das klingt jetzt ein bisschen härter, als das gesagt hat, aber das hat mir wirklich gezeigt, manchmal muss man einfach nur irgendwie andere Blickwinkel auch mal haben und das war wirklich, also habe ich auch schon im Podcast erzählt, das war wirklich auch bahnbrechend, weil da haben wir glaube ich auch, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, habe ich dir davon auch erzählt, weil er hat mit dazu geführt, nicht nur im Privaten, auch im Geschäftlichen, dass ich den Unterschied verstanden habe zwischen Aufgeben und Loslassen und wie wichtig es ist, loslassen zu können von Dingen.
Ich habe einen ganz kreuzenden Satz, den predige ich mir selbst, aber auch ganz oft so in verschiedenen Situationen. Man muss auch loslassen können. Ja, den absolut. Spreche ich immer ganz, also den spreche ich wirklich aus, den denke ich nicht nur, den spreche ich ganz oft aus, weil den kannst du in so vielen Situationen wirklich anbringen. Man muss es aber auch verstehen, ne? Nicht nur sprechen, sondern auch verstehen. Da hängt viel dran.
Ja, es ist so wichtig. Und das war auch Game Changer für mich auf jeden Fall. Und weil da habe ich gemerkt, es geht nicht immer darum, sofort Antworten zu bekommen, sondern einfach mal andere Sichtweisen und Wege aufgezeigt zu bekommen. Und dann muss man den Weg aber am Ende des Tages wieder alleine gehen. Ne?
Ja.
Und man muss ihn dann halt auch gehen, ansonsten bringt es halt nichts. Nein, wenn man immer gute Gespräche geführt hat, hilft halt auch nicht. Man muss es halt am Ende des Tages umsetzen.
Es geht ja um dich.
Ja.
Ne?
Gut. Meine Güte, wir sind schon bei 1 Stunde 30.
Und haben noch gar nicht viel gesprochen. Ne?
Doch, haben schon sehr viel gesprochen. Es gab ja noch, wir hatten ja da noch mal zwischenzeitlich Kontakt, weil du wieder auf mich zugekommen bist. Mhm. Weil du dich, ich sag mal, weil du expandieren wolltest, nennen wir es mal so.
Ja.
Da gab es da jemanden, der sollte, ich weiß gar nicht, für dich so eine Art Lizenznehmer werden. Und mit dem wolltest du das gemeinsam machen.
Mhm.
Wollen wir da noch kurz drüber sprechen?
Können wir machen.
Weil das ja auch ganz spannend ist, das Thema immer Expansion, neue Menschen mit reinzunehmen, wie sich dann sowas entwickelt.
So, aber nur so Highlights, weil sonst wird es auch nochmal richtig lang.
Ja, also ganz kurz, was war deine Intention?
Die Intention. Die Intention war, ich habe ja drei Säulen in der jetzigen Firma Köpke Healthcare gehabt oder habe die immer noch. Das waren Elektromobile, Badewannenlüfte und Treppenlüfte. Wobei ich Letzteres zwar angeboten, aber nicht wirklich bedient habe, weil der Kunde war immer der gleiche. Das ist eine Person, die halt von der Mobilität eingeschränkt war. Mhm. Und derjenige, der nicht mehr richtig mobil ist, kommt ja oftmals auch nicht mehr richtig die Treppe hoch und runter.
Mhm.
Das heißt, ich habe es angeboten in meinem Portfolio, habe aber die Anfragen verkauft an Firmen, die das bedienen.
Mhm.
Ne? Gibt's ja genug Treppenliftfirmen. Und der Markt, das Produkt und alles, was dazugehört, da habe ich aber immer irgendwie so ein bisschen mit geliebäugelt. Habe es aber nie wirklich ausprobiert, war aber auf jeden Fall auf dem Zettel, dass ich es machen wollte. Und habe da auch schon so ein bisschen mehr recherchiert und wollte in die Richtung auch schon was starten. Und dann kam ein Gespräch zustande von einem Bekannten auf dem Fußballplatz. Daher kannten wir uns. Das ist mehr so, ich sag mal, der Handwerker-Typ. Mhm. Ne? Da kamen wir halt ins Gespräch und von wegen, Mensch, hast du nicht Lust oder wollen wir nicht mal irgendwas gemeinsam starten in die Richtung? Ne? Weil wir können uns doch gut ergänzen. Der andere macht so ein bisschen das Geschäftliche und den vertrieblichen Part und der andere das Handwerklichere. Ne? Und das haben wir dann auch gemacht, sprich, wir haben es ausprobiert ein Jahr lang, wir haben verschiedene Hersteller ausprobiert, wir haben Lüfter eingebaut, wir haben die Leads bedient und geguckt, wo kriegen wir die besten Anfragen her. Also den ganzen Markt mal aufgewühlt, wie ist der Wettbewerb, welche Hersteller sind gut, welche sind schlecht, was gibt's überhaupt für Unterschiede. Also quasi diese Schnapsidee haben wir mal ein Jahr komplett auf meine Kappe getestet.
Also mit deiner Firma quasi. Ja. Er war angestellt oder?
Nee, nebenbei. Also er hat ganz normal auch weiter beruflich seinen Job verfolgt und hat nebenbei, immer wenn Zeit mal war, hat er dann mitgearbeitet und dann haben wir uns, da war auch nicht viel, das haben wir nebenbei gelegt halt. Mhm. Ne? Also wir reden jetzt nicht von Vollzeit. Das war einfach nur, dass wir mal den Markt kennenlernen, dass wir uns aber auch kennenlernen, weil am Ende des Tages muss ja beides passen. Ne? Die Produkte, aber auch das Miteinander, gerade bei einer Existenzgründung oder Neugründung oder besser gesagt eine Erweiterung, da müssen viele Dinge einfach passen. Und die meisten Dinge kannte ich schon, weil ich da einfach die Vorerfahrung einfach von meinem bestehenden Geschäft hatte. Die konnte ich dann adoptieren. Aber würde ich diese Herstellersparte plus ihn als sogenannten Partner, weil dafür wollten wir uns zusammentun, dass wir das geschäftlich als Partner sehen. Da mussten wir erstmal gucken, Mensch, passt das überhaupt? Und das haben wir ein Jahr lang gemacht, haben ein paar Lifte eingebaut, haben eigentlich relativ viel gute Erfahrungen gemacht, hat soweit wirklich gut harmoniert, weil wir uns in diesem Jahr auch gesagt haben, das ist dein Part, das ist mein Part und da wühlt auch keiner drin rum und das haben wir auch so gemacht. Dann haben wir auch die Hersteller uns rausgesucht und konnten uns da auf einen dann auch relativ schnell einigen. Bei dem ersten haben wir gesagt, nee, das passt nicht, weil der einfach zu schwierig war für uns als Startup in diesem Geschäft, weil der Lift einfach viel zu schwierig für uns war. Also zu kompliziert quasi halt. Ne? Deswegen haben wir uns einen anderen Hersteller gesucht und da hat es dann auch funktioniert. Der war dann für uns zum Starten genau der Richtige. Naja, auf jeden Fall haben wir dieses ein Jahr unverbindlich, ohne vertraglichen Geschichten, ein Jahr lang ausprobiert und gemacht und getan, weil wir uns das einfach mal unverbindlich, und das finde ich auch gut, dass wir das gemacht haben,
ja, absolut.
Dass wir das mal ja, einfach gemacht haben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nach dem Jahr setzen wir uns mal hin, machen da, ziehen wir mal einen Strich runter, eine Bilanz und dann gehen wir mal alles durch, was dazugehört, den nächsten Schritt alleine oder gemeinsam mit ihm dann zu beginnen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das gemeinsam machen wollen und haben quasi unseren eigenen Businessplan erstellt und haben quasi alles so ja, aufs Blatt Papier gebracht, wie wir halt starten wollten. Sprich, wie viel Geld brauchen wir? Was brauchen wir in Ausstattung? Also dieses ganze Prozedere haben wir quasi für unser Geschäft, für unser Vorhaben aufs Blatt Papier gebracht. Dann sind wir zur Bank gegangen, haben uns das Geld geholt, das wir brauchten und haben dann quasi die Dinge gekauft, die wir zum Starten benötigt haben und haben dann auch von heute auf morgen unser Geschäft gestartet. Und ja, also von den Zahlen...
Habt ihr dafür eine separate Firma dann gegründet oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, eine GbR.
Eine GbR.
Genau, ja. GbR. Also Köpke Healthcare gab es dann immer noch, die musste ich dann aber...
Die hat aber dann nichts mehr mit Treppenliften gemacht, sondern das habt ihr ausgegliedert in die
genau,
GbR.
Genau. Ja. Also Köpke Healthcare dann noch das Kerngeschäft mit den E-Mobilen gehabt und in der Wintersaison mit den Badeliften und Treppenlifte haben wir dann so sondiert, quasi auf die neue Firma und haben uns dann wirklich nur auf den Fokus Sitzlifte, Plattformlifte und Hublifte, haben den Fokus darauf gehabt und haben uns dann darum auch gekümmert. Mein erster kleiner Fehler, aber damit, das ging aber eigentlich noch, das konnte ich noch gut ausbalancieren, war, dass ich für das, was wir uns gedacht haben, viel zu viel Zeit für die neue Firma, dass ich da viel zu viel Zeit in Anspruch genommen habe, wie ich geplant habe, weil dementsprechend in der Zeit, ja, lief nicht viel bei der anderen Firma, ne? Ich kann mich nicht auf zerteilen und das wusste ich, aber nicht, dass es halt so lange geht, ne? Und deswegen musste ich halt Köpke Healthcare erstmal stiefmütterlich behandeln, habe auch alle Anfragen, also besser gesagt alle Leads, die ich vorher gekauft habe, also alle Werbemaßnahmen, die ich davor hatte, habe ich erstmal auf null runterfahren müssen, weil ich die gar nicht bedienen konnte. Weil der Tag hat nur ein paar Stunden und die musste ich dann, oder die wollte ich dann aber auch in das neue Projekt komplett reinstecken, weil das hatten wir auch so gesagt, wenn richtig oder gar nicht. Und dazu stehe ich und das habe ich auch gemacht. Und das haben wir in der Zeit auch gemeinsam gemacht. Ne? Ja, und das war so der Start und dann ging das auch alles so in die Richtung, wie wir es eigentlich gedacht hatten.
Was waren dann die Herausforderungen? Weil die gibt es ja jetzt nicht mehr, ne?
Die Firma gibt es seit diesem Jahr nicht mehr, genau, ich glaube 31. März, April, irgendwie früher diesen Jahres, zu Ostern rum, haben wir uns getrennt. Also die Firma gab es genau, oh, jetzt muss ich mal lügen, ich glaube ein, zwei Jahre. Zeitmanagement, ne? Ist ja auch egal. Also genau, ich glaube 2 Jahre. Ich glaube 2 Jahre. 2 Jahre bestand die Firma. Wir haben uns getrennt, weil es menschlich aus verschiedenen Gründen einfach nicht gepasst hat. Ich habe andere Ansichten gehabt wie er und er einen anderen Hintergrund gehabt und da hat das vorne und hinten nicht mehr zusammen gepasst und er wollte einen neuen Weg gehen und den soll er auch gehen und wir haben uns da einfach getrennt. Also, weil ich andere Ansichten habe, einfach geschäftlich. Man muss sich auch weiterentwickeln. Das wurde und das hat er nicht gemacht. Und ich sag mal, wer das macht, was er schon kann, bleibt immer der, der er schon ist. Und gerade als Selbstständiger muss man sich weiterentwickeln. Da muss man auch mal aus seiner Komfortzone herauskommen und auch mal Dinge machen, wo ich mich nicht wohlfühle. Vor allem zumindest, dass ich Grundlagen, also Basics mir anlerne. Das ist das ist eigentlich Standard. Und das wurde halt gar nicht gemacht, nicht noch nicht mal ansatzweise, gar nicht gemacht und ganz viele interne Sachen, die will ich aber auch jetzt nicht ausplaudern,
ja.
Weil das wäre, da könnte ich echt ein Buch schreiben und das wäre dann so einer der Fehler, wo ich sage, boah, ich habe schon echt gute Menschenkenntnis, aber hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gedacht, brauchst du nicht. Ne?
Ja.
Am Ende des Tages haben wir uns getrennt und darum geht's und das haben wir auch sauber gemacht. Und ja, was jetzt noch, weil wir haben ja noch vertragliche Verbindlichkeiten gegenüber unseren Kunden aufgrund Garantie und so weiter. Was dann auch draus wird, von meiner Sicht ist klar, weil wir die Verbindlichkeiten übernommen haben, aber er muss sie halt zum Teil übernehmen wegen den Unkosten. Das werden wir sehen, was bei draus, was er da macht und nicht macht, aber das ist halt Zukunftsmusik. Ne?
Ja.
Am Ende des Tages ist es aber, und darum geht es, glaube ich, ein Erfahrungswert. Ja, es ist immer gut, sich auch zu entwickeln, zu expandieren, wenn das die Möglichkeit, wenn die da ist und man hat wirklich jemanden dabei, wo das auch Sinn macht. Ich glaube, und ich war der festen Überzeugung, sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht, dass es eine gute Idee ist oder war. Deswegen haben wir auch dieses Jahr auch ausprobiert, aber irgendwie, weiß ich nicht.
Also wir haben ja im Vorgespräch da schon drüber gesprochen.
Ja.
Ich finde, hier kann man zwei oder drei ganz aus meiner Sicht wichtige Dinge rausziehen. Also du hattest gerade gesagt, es war total gut, dass ihr das getestet habt, um zu gucken, ob das am Markt und so weiter angenommen wird.
Genau.
Glaube, halte ich auch tatsächlich für gut. Und für ihn, also das ist jetzt alles völlig wertfrei, ne? Also es geht nicht über ihn da irgendwie herzuziehen oder ihn
nein.
zu verurteilen. Für ihn war das da aber noch in seiner Komfortzone und deswegen hat das wahrscheinlich auch gut funktioniert erstmal alles, weil das ja alles unter deiner Company noch war. Ne? Er hatte keine unternehmerische Verantwortung dafür,
richtig,
sondern man hat es getestet und hat erkannt, dafür, wofür es erstmal gut war, jawohl, da ist ein Markt, da gibt es Kunden, da können wir mehr draus machen. Und dann entscheidet man sich jetzt, das gemeinsam zu tun. Da ist schon das eine. Und auch da hatte ich ja selber schon die Thematiken, die richtigen Geschäftspartner zu finden für ein Gründerteam, ist ja gar nicht so einfach.
Nein.
Auch da habe ich schon mehrfach in dem Podcast drüber gesprochen und auch mit Christian Heller, schöne Grüße, der wohnt ja auch ganz in der Nähe. Wir sind immer noch gut befreundet, aber wir haben einfach festgestellt, wir können nicht gut zusammenarbeiten, weil wir unterschiedliche Ansichten haben.
Was das auch gar nicht schlimm ist.
Nee, dann ist es wiederum gut, das zu erkennen und zu sagen, okay, dann gehen wir ab jetzt wieder getrennte Wege und dann kommt das, worüber wir gerade schon mal gesprochen haben, was ja auch einer deiner Sätze ist, man auch immer wieder loslassen kann, muss halt einfach abhaken dann. Ne?
Ja.
Man trennt sich, man ist los, hakt ab. Was man aber, glaube ich, hier auch gut draus erkennen kann und auch da habe ich eine Parallele zu jemandem, der meinen letzten Immergrünladen gekauft hat, der vorher mein Betriebsleiter war und als Betriebsleiter extrem gut war, aber mit der Unternehmerrolle nicht klarkam. Und das habe ich mir notiert aus unserem Vorgespräch, dass das hier womöglich auch so ein ähnliches Thema war, von einem extrem guten Monteur, fachlich gesehen, in die Unternehmerrolle reinzuwachsen. Und das ist ja, was Stefan Mehrath immer predigt. Kennst du Stefan Mehrath? Ist der Unternehmercoach, hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gefragt. Bestseller-Autor, cooler Typ einfach.
Ja.
Also er macht so Unternehmerausbildung. Und er sagt halt immer, man muss halt irgendwann aus der Fachrolle raus. Ne? Auch da habe ich ja lange für gebraucht, um aus der Fachrolle rauszukommen. Ist als Berater natürlich auch immer ein bisschen schwieriger. Aber irgendwann musst du ja dann dein Unternehmer aufbauen. Ne? Und jetzt in dem Fall, du kannst nicht immer nur der Monteur sein, sondern du musst halt auch Unternehmer sein.
Genau.
Und vielen gelingt der Switch jetzt einfach nicht.
Und dann, also wir hatten zwar ganz klar gesagt, wo der Hauptpart ist für jeden, dass also die Rollen waren schon klar verteilt. Nichtsdestotrotz musst du dir, und das ist die Frage stellt mich auch gar nicht, musst du dir alleine schon vom Grundprinzip, wenn du Unternehmer bist, musst du dir Grundlagen alleine schon aus Interessen halber aneignen. Das ist nie passiert. Ich habe gesagt, lies dir Bücher durch. Es gibt Workshops vom RKW oder sonstiges. Ne?
Ja, klar.
Also gibt es genügend Anlaufstellen, wo man sich, wenn man keine Ahnung hat, und das ist was auch gar nicht Schlimmes, aber man muss das tun. Und wenn ich nichts tue, dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln. Und dieses Thema war immer wieder, und das ist auch der Hauptpart aus meiner Sicht, warum es aus meiner Sicht gesagt, nee, es bringt nichts, weil ich brauche am Ende des Tages, und dann sage ich es auch, und das habe ich Ihnen auch so gesagt, ich brauche kein Partner als zweiten Monteur. Dann kann ich einen zweiten Monteur einstellen, dann brauche ich keinen Partner.
Ja.
Na, ich brauche auch einen Partner, wenn ich wieder mein anderes Business mache, der auch zumindest die Basics des Geschäftes versteht. Und das verstand er nicht.
Ja.
Na, ist aber auch nicht schlimm, da ist ein Haken hinter, da ist ein Strich drunter. Man muss auch loslassen können.
Genau.
Und das haben wir gemacht. Und wirtschaftlich sind wir auf einem sehr guten Weg, weil, und das ist wieder die Erkenntnis auch daraus, aus jedem kleinen Tief kommt dann wieder ein Hoch. Habe ich eine zweite Firma noch gegründet, also einmal Healthcare und einmal Köpke Treppenlifte. Und die läuft wesentlich besser wie zu zweit. Jetzt sind wir zu viert, zu fünft mittlerweile. Und das läuft wesentlich besser wie vorher, weil es einfach reibungsloser ist. Wir haben gute Strukturen eingebaut. Wir haben einfach ein cooles, geiles Team und es funktioniert gut. Und da bauen wir gerade drauf auf und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Deswegen bin ich sehr dankbar, wie es war, aber noch dankbarer für die Zeit, die kommt.
Ja, das ist auch eine hervorragende Überleitung. Es gibt noch zwei Kategorien jetzt hier in dem Podcast. Eine ist Freestyle. Da stelle ich dir eine Frage oder konfrontiere dich mit irgendeinem Wort und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Kann kurz, kann lang sein von der Ausführung her. Und eine Frage, die ich immer habe, ist, und die hast du jetzt, meine ich, sein, du hast noch was anderes, schon beantwortet. Ich frage immer nach einem Lieblingsscheitermoment. Also Scheitermoment und Lieblingsscheitermoment, genauso wie du es gerade gesagt hast, eigentlich die Situation war im ersten Moment echt kacke, dass es so passiert ist. Mhm. Aber rückblickend betrachtet war es genau gut, dass es passiert ist, weil sich was extrem Gutes daraus ergeben hat.
Ja.
Würde ich jetzt genau das, was du gerade gesagt hast, da schon nehmen? Es sei denn, du sagst, nee, ich habe noch einen geileren Moment.
Also unterstreiche ich dir sofort erstmal, ob es ein geileren jetzt im Business meinst du? Ja. Nee, also...
Ja, also kann man das so stehen lassen, weil das ist ja top einfach.
Ich sag mal, der Stein, warum ich überhaupt mich selbstständig gemacht habe, war ja auch so ein...
War auch schon mehr oder weniger.
So ein Scheitermoment, so ein kurzer von meinem alten Arbeitgeber, ein Scheitermoment, aber es war halt quasi mein Moment, wo ich dann dadurch mich selbstständig gemacht habe. Ne? Aber den tagesaktuellsten, also der jetzt zeitnah ist, wäre halt das und dann... Ja. Kann man das erstmal wirklich so unterstreichen.
Was bedeutet für dich ganz persönlich jetzt unternehmerische Freiheit?
Zu sagen, zu machen, ohne jetzt großartig ist, langwierig zu planen, also Dinge zu machen, worauf ich Lust habe.
Ja.
Beispiel?
Ja, gerne.
Wir waren dieses Jahr im Sommerurlaub auf Malle, so irgendwie unser, nicht Wahlheimat, aber da sind wir halt gerne, ne? Und irgendwie war der Urlaub aber aus verschiedenen Gründen, alleine schon, weil der Flug 2 Tage verspätet hat wegen Unwetter und so. Ich kürze das mal schnell ab, war halt nicht so erholsam wie sonst. Mhm. So, und irgendwie alle vier, also ich, Frau und 2 Kinder haben irgendwie, wo wir aus dem Urlaub kamen, das Gefühl gehabt, irgendwie war das nicht so richtig. Und letzte Woche, vor 2 Wochen haben wir spontan gesagt, weil letzte Herbstwoche, wo die Kinder noch Ferien hatten, habe ich gesagt, ey, irgendwie müssen wir nochmal schnell was, eine Kleinigkeit. Obwohl es war keine Kleinigkeit, zumindest für mich nicht. Lass aber nochmal was Spontanes machen. Und ich hatte passt vielleicht gerade genau das, dieses unternehmerische Freiheit, zumindest verbinde ich jetzt diese Frage damit, dass ich auch mal spontan Dinge entscheiden kann, die ich so als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber nie alleine entscheiden hätte können. Hätte ich Anträge oder hätte ich Urlaub einreichen müssen und so weiter und so fort. Haben wir einen spontanen Trip eine Woche lang nach London gemacht, vor 2 Wochen.
Ja, cool.
Ne, sind wir losgefahren. Ich habe 2 Tage vorher ein Hotel gebucht, sind dann von Hamburg rüber geflogen und dann haben wir London unsicher gemacht. Und ich hatte immer so ein typisches Bild über Engländer. Das ist weg. Also wirklich weg. Und ich bin richtiger London-Fan geworden. Okay. Ich habe noch nie England irgendwie auf dem Plan gehabt. Ich finde es absolut geil. Ich bin richtig verliebt gewesen oder verliebt in London. Ich finde die Stadt einfach geil.
Ja, cool.
Ich kann dir da Bilder und Stories erzählen, Alter. Da kannst du noch 2 Podcasts dranhängen als so ein Urlaubsreise-Vlog.
Ich war zuletzt mit Rainbow Tours in London den 90er Jahren. Also es ist nicht so positiv bei mir hängen geblieben. Also waren, glaube ich, eher die Umstände. Auch mit dem Bus dahin, dann waren wir auch nur einen Tag mit dem Bus abends zurück.
Das ist zu viel. Das ist für London zu groß für einen Tag.
Ja, ja. Aber wie gesagt, also ich höre es total oft, dass London eine richtig geile Stadt ist.
Isst du gerne auch so Sachen, so food-technisch?
Ja, klar. Weil ich liebe Fish and Chips.
Boah. Ehrlich jetzt sogar?
Wenn sie geil sind.
Ja. Also wollte ich da essen, habe ich nicht gegessen, weil London ist, ich weiß nicht, ob es die Food-Stadt ist, aber du kriegst überall an jeder Ecke, gibt es so geile Sachen.
Ja, natürlich, klar.
Food-Trends
gibt's in London. Aber das ist krass, dass du das sagst, jetzt auch gerade als Beispiel, für deine unternehmerische oder deine Definition von unternehmerischer Freiheit. Ich habe in Präsentationen manchmal immer so eine Folie drin, wo ich auch meine Definition von unternehmerischer Freiheit darstelle. Und du weißt ja, ich höre sehr viel Hip-Hop.
Ich auch.
Und ich liebe es, Hip-Hop-Zitate zu nehmen und umzumünzen auf mich, auf Situationen. Ja. Von dem Podcast ist ja auch in jeder, ne, der Einstieg in jede Podcast-Folge ist ja auch immer ein Hip-Hop-Zitat. Mhm. Und ich habe eine Zeile von Savage genommen, um meine unternehmerische Freiheit darzustellen, und habe meine Tochter will an die Ostsee, lass nicht warten, für diesen Moment habe ich all die Gründer beraten. Mhm. Und das drückt ja genau das aus, ne?
Ja.
Wir sagen, wollen wir an die Ostsee fahren? Ja, klar, komm, geil, lass machen.
Ja.
Ist witzig, dass wir genau ein ähnliches Beispiel jetzt haben mit dem Urlaub, dass man es halt einfach machen kann. Und das, ja. Also, aber das möchte ich auch mal dazu sagen, das klingt im ersten Moment auch immer so hochgradig dekadent und so, aber es hat einfach, und auch das habe ich im Podcast schon gesagt, fucking 15 Jahre gedauert, mhm, bis ich diesen Moment hatte.
Ja.
Ne, das darf man an der Stelle nie vergessen. Ne, das ist nicht so, ich mache mich selbstständig und kann auf einmal sofort sagen, ja geil, lass uns wohin auch immer fahren. Es dauert halt einfach, das darf man sich erarbeiten.
Also in diese Nische werde ich tatsächlich oft gedrückt, also auf jeden Fall gefühlt gedrückt, von wegen, ja, selbstständig, der kann sich ja dies und das und jenes leisten und machen und tun, aber man sieht halt immer nur die Spitze vom Eisberg, ja, aber diesen ganzen Block,
diesen Weg dahin,
ne, diese Ängste, diesen Weg, diese 12 Stunden am Tag arbeiten und diesen ganzen Ball,
ja,
ne?
Und das, was du auch so schön gesagt hast, also A, ist das ja eine extrem hohe Verantwortung und es ist auch anstrengend, permanent Lösungen zu finden.
Mhm.
Und es ist ja tatsächlich so, ne?
Mhm.
Ne? Du als Unternehmer kann man es ja selten, klar, wenn man Mitarbeiter geschätzt, dann vielleicht mal, aber ansonsten ist man ja permanent, genau wie du gesagt hast. Und das ist halt einfach anstrengend und auch eine Riesenverantwortung,
mhm,
dafür, weil man, und das Anstrengende ist ja auch, man trifft ja auch, also ich sage das immer für mich, auch viele Fehlentscheidungen.
Ja.
Das bleibt ja gar nicht aus.
Ist aber wichtig.
Ist wichtig und es bleibt nicht aus, wenn du an und entscheidest, da sind schlechte Entscheidungen dabei, keine Frage. Und auch das ist ja wieder anstrengend, damit wieder umzugehen und so weiter und so fort. Und deswegen gebe ich dir völlig recht, die Menschen sehen immer nur, ach geil, jetzt kann der schon wieder da in Urlaub fahren. Mhm. Ja, aber ne, was man alles dafür auch geopfert hat.
Was du an deiner Freizeit, wo ich da am Arbeiten war, das sieht man natürlich nicht. Ne?
Ja, von daher. Gut, also sehr, sehr, sehr schöne Antwort. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Erfolg ist kein Glück, habe ich auch irgendwo.
Ist ein Überblied,
ja.
Kontra K.
Genau.
Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen geht es, glaube ich.
Am Ende des Tages ist es, ich sag mal, Glück brauchst du zumindest einen kleinen Anteil überall, denke ich. Ne? Wenn du deinen Partner oder irgendwo findest und wäre die halt 3 Minuten später vorbeigelaufen, hättest du die wahrscheinlich nicht getroffen. Ist das jetzt Glück oder?
Ja, ist eine philosophische Frage am Ende des Tages. Ja. Ne?
Aber ich glaube, der große Anteil, und darum geht es, glaube ich, ist wirklich, dass du dich selbst bewegen musst, dass du selbst was dafür machen musst. Ein bisschen Glück brauchen wir alle, ne, am Ende des Tages, aber den Hauptpart, den Haupthebel, den hast du selbst in der Hand.
Ja. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Gründender mitbringen muss?
Lösung zu finden.
Sehr gut, ist sehr naheliegend jetzt die Antwort.
Ist wirklich so, finde ich. Also du musst offen sein, du musst Lösung sein, lösungsorientiertes Denken haben. Ja, das ist so, sag ich immer, weil du Probleme hast den ganzen Tag und wenn du mit Problemen nicht umgehen kannst, dann scheiterst du da dran, weil die werden nicht kleiner, die Probleme, und die werden auch nicht weniger, die werden mehr.
Ja.
Die kommen dir zwar im Alltag gar nicht mehr vor wie Probleme, weil das ist, ne, du arbeitest sie ab und irgendwo macht es mir auch unheimlich viel Spaß, Lösungen zu finden und die in Prioritäten einzustufen und es macht mir auch Spaß. Aber damit musst du auch umgehen können und damit musst du auch, da musst du auch reinwachsen können, ne?
Wo ich extrem schlecht wirklich drinne bin, ich gehe Probleme manchmal zu spät an. Und das führt dazu, ein kleines Problem, was am Anfang klein ist, wird ja immer, hast du gerade selber gesagt, immer größer.
Ja.
Und es wäre viel sinnvoller, also Memo an mich selber, es direkt anzugehen, als zu warten, bis es dann einfach größer wird und die Herausforderung, aber vielleicht sagt mein Arzt dann wieder, ja Thorsten, du willst die Competition haben. Aber das hat ja, heißt ja Wolfgang Krupp, ja, ne, von Trigema, ist ja ein saugeiler Unternehmer, der sagt das auch immer, man muss Probleme dann angehen, wenn sie entstanden sind und nicht rauszuhören. Da darf ich wirklich noch ein bisschen an mir arbeiten.
Ich habe da auch meine Baustellen, wenn, also, dass ich halt kleine Probleme, na gut, das ist, was heißt Baustellen? Am Ende des Tages musst du natürlich auch Probleme in Kategorien einordnen, ne, nach Prioritäten. Und die kleinsten Probleme lasse ich dann teilweise auch manchmal wirklich schleifen. Mhm. Und das ist dann, ne, wenn er sich schleifen lässt, dann können sie dann tatsächlich auch von der Kategorie mal ganz schnell dann auch
nach oben wandern. Auch der Prio.
Ja. Ja. Und das wäre niemals so weit zu kommen, hättest du aber auch das kleine Problemchen mehr Aufmerksamkeit geschenkt und gegeben. Weil dann wäre es klein geblieben und es wäre schon lange vom Tisch.
Ja. Wenn ein Freund dich jetzt fragen würde, ob du Telefonjoker werden möchtest bei Wer wird Millionär? Für welches Fachgebiet wärst du der perfekte Telefonjoker?
Oh.
Also ich weiß nicht, welche Fachgebiete es gibt, aber...
Ja. Meine Frau würde jetzt Allgemeinwissen sagen.
Boah, da bin ich richtig schlecht drin, glaube ich. Nicht nur glaube ich, weiß ich.
Geografie.
Oh, das ist Leistungskurs.
Also ich habe irgendwie ich könnte auch hier Google Maps sein, du.
Ja. Sehr gut. Wenn jetzt eine Fee vorbeikommen würde.
Ja.
Und würde sagen, Mike, pass mal auf, du darfst jetzt für den Rest deines Lebens eine Superkraft haben. Die kannst du dir wünschen, die gebe ich dir. Welche Superkraft hättest du gerne?
Die dürfte ich auch an anderen anwenden.
Ja, klar.
Dass ich Krankheiten heilen könnte. Wenn das eine Superkraft wäre, dann würde ich die auf jeden Fall nehmen. Weil was gibt es denn Schöneres, wie die Menschen, die du liebst oder auch andere Menschen heilen könntest? Ich glaube, was Schöneres gibt es gar nicht.
Ja, sehr schön. Dann haben wir noch die Kategorie Props. Hier geht es darum, einmal ein Buch zu empfehlen und ein Lied oder Film. Ich würde jetzt vorschlagen, weil wir ja schon ein, ich nenne es mal Vorgeplänkel hatten.
Ja.
Das macht es aber kleiner, als es ist, weil es war ein sehr schönes Gespräch über Filme.
Ja.
Das fügen wir jetzt hier einfach an, weil du mir auch im Vorgespräch gesagt hast, nee, so richtig Buch empfehlen kannst du nicht.
Nee, ich bin
Musik
kein
ist auch immer stimmungsabhängig. Ja. Wobei, wir hatten dann einen Song, den kannst du schnell empfehlen, wenn er dir noch einfällt.
Dr. Dre?
Genau.
Feature.
Was ist Snoop Dogg eigentlich?
Ich meine, ja, G-Thing, ne? Genau.
Ja.
Geiler Song.
Ja, absolut.
Schon alter, aber die alten sind ja sowieso, die kannst du immer wieder.
Da gibt's auch, ich hoffe, das ist das richtige Song. Es gibt auf Instagram, wird mir es immer wieder angezeigt, wo Snoop Dogg eine Rede hält. Und das ist dann auch hinterlegt mit diesem Beat.
Ja.
Und da geht es auch drum, wo er irgendwie Leuten dankt, um irgendwas zu erreicht zu haben. Kennst du das? Wo er dann sagt, ja, und last but not least, also ne, zum Schluss danke ich vor allem mir selber dafür, dass ich so viel Zeit da rein investiert habe, dass ich drauf verzichtet habe, Freunde zu treffen, dass ich drauf verzichtet. Das ist so geil.
Der wird auch in ganz vielen hier Social-Media-Geschichten, Videos mit reingeschnitten, weil das einfach ein geiler Text ist. Also das sind, glaube ich, so 2-3 Wörter irgendwie, ne?
Nö, das ist schon ein bisschen mehr, irgendwie so 3-4 Sätze oder so. Es ist sehr, sehr geil auf jeden Fall. Okay, also das nehmen wir als Lied und dann geben wir gleich noch in unserem Smalltalk über Filme noch ein paar Filmempfehlungen.
Auf jeden Fall.
Schneiden wir hier dran. Also nicht wundern, wenn es jetzt irgendwie einen Übergang gibt, wo der Kontext nicht richtig klar ist. Jetzt ist er klar. Und vielen Dank für das Gespräch, war geil.
Fand ich
Spaß
auch.
Gemacht.
Ein Hoch auf die 80er.
Yes, vielen Dank.
Gerne.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Das war's.
Yes, yo, hier ist das Outro. Hier ist nicht der Film-Talk aus dem Vorgeblänkel, wie wir gerade im Real-Talk gesagt haben, dass wir den hier hinten dranhängen. Ich hatte es ja schon im Intro gesagt. Ich hatte mich dann doch dazu entschieden, weil die Folge sonst einfach auch deutlich zu lange wird. Wenn ihr Bock habt auf einen Film-Talk, der geht so roundabout 20 Minuten, meine ich, dann schreibt mich einfach an, dann bringen wir den mal als Zugabe raus. Es geht um unter anderem Menace Society, Schöne Bescherung, Michael Dudikoff kommt, glaube ich, drinne vor, so aus der Erinnerung heraus. Also wenn ihr da Bock drauf habt, hauen wir den gerne raus als Zugabe. Ansonsten bin ich mir sicher, ihr konntet euch auch jede Menge Impulse aus dem Gespräch mit Mike herausziehen und halte das Outro kurz. Ich bin draußen, wie einfach machen, der neue Podcast von Sascha Mössinger und Ugo Yildirim. Erste Folge ist
draußen, sehr, sehr interessant. Da lernt ihr die beiden Hosts sozusagen ein bisschen kennen. Und dann werden, ich weiß es gar nicht, wöchentlich oder alle zwei wöchentlich, ihr werdet es erfahren, wir werden es erfahren, Persönlichkeiten vorgestellt und sie erzählen aus ihrem unternehmerischen und privaten Leben. Unter anderem ist auch mein sehr geschätzter Geschäftspartner Tobias Große zu Gast. Auch meine Wenigkeit wird zu Gast sein, wann die Folgen rauskommen. Weiß ich nicht. Ich glaube im Februar irgendwann, aber seid gespannt. Ich bin gespannt. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Talk. Ich habe auch den Talk von Tobi in Ansätzen schon mitgehört, weil wir ihn hintereinander aufgenommen haben. Bei ihm zu Hause, wie auch immer, ihr werdet es hören. Freut euch drauf. Bis dahin. Hört euch gerne noch ein paar alte Unternehmer-Jam-Session-Folgen an, die ihr noch nicht gehört habt. Und wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt, bitte bewertet diesen Podcast am liebsten natürlich mit 5 Sternen, weil das den Algorithmus füttert und er dann, also eher der Podcast, dann noch anderen Menschen angezeigt wird. Abonnieren, teilen, ihr kennt den Quatsch. Also, bis dahin, kommt gut durch die Zeit, bis es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dann, ciao, ciao.